B.O. Sans moi 8 sous.
Willkommen bei Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
J'suis meilleur que Molière, tatoué sans misolière.
Like we always do about this time.
Willkommen bei Folge 60 von Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy aka V-I-D-Z. Ich freue mich, heute eine ganz besondere Folge machen zu dürfen. Es ist wieder mal eine Retrospects-Folge, aber wir haben die Formula bisschen verändert. Ne? Man muss es jetzt 2022, wir müssen es frisch halten. Und was sich aber nicht geändert hat und was sich auch nicht ändern wird, ist natürlich mein Gast bei den Retrospects-Folgen, der gute Bruder Limi. Freut mich, dass du dabei bist.
Danke, Bro. Freut mich wieder, hier dabei zu sein.
Wir tauschen uns ja alle paar Monate mal aus. Die Retrospects-Reihe kommt ja auch immer sehr gut an. Wir wollten aber, nachdem wir jetzt was 3 Folgen gemacht hatten, eigentlich so gesehen 4 fast, weil die eine war ein bisschen länger zu Down South Rap, genau. Wollten wir so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, vielleicht nicht nur in die USA schauen, sondern zu unseren Nachbarn, zum Land des Charles de Gaulle und zum großen musikalischen Bruder nach Frankreich rüber gucken und vielleicht dort bisschen in den Archiven graben und Sachen herausholen. Und was gibt es da Besseres als das 20-jährige Jubiläum von Tom Mort, dem Debütalbum von Booba? Jeder, der diesen Podcast schon mehr als einmal gehört hat, der weiß, dass auch Booba oft Thema ist. Er ist natürlich auch Thema, weil er vielleicht oder ist mit Abstand der größte Rapper der europäischen Musikgeschichte und hat riesen Einfluss auf mich gehabt, riesen Einfluss auf viele Leute, die diesen Podcast hören. Und am 22. Januar war tatsächlich das 20-jährige Jubiläum. Jetzt reden wir ein bisschen später darüber, das ist aber gar nicht so schlimm, denn diese Folge, also das 20-jährige Jubiläum, das fällt auch zusammen mit dem 2-jährigen Jubiläum von Vibe mit Vizzy. Deswegen Folge 60, 2 Jahre Vibe mit Vizzy, 20 Jahre Tom Mort. Es hätte nicht besser, es hätte nicht besser kommen können. Es passt also perfekt. Und warum wir diese Folge machen, um es nochmal ganz kurz vorzustellen: dieses Album hatte einen unfassbaren Einfluss, nicht nur auf französischen Rap, sondern auch auf europäischen Rap, ganz im Speziellen auf Deutschrap. Dieses Album hat eine neue Ära eingeläutet. Es gibt einen sehr guten französischen Rapper, der heißt Dinos Punchlinovic. Der hat letztens im Interview gesagt, dass Tom Mort von Booba wie das Neue Testament für ihn war. Also die Bedeutung dieses Albums ist, die kann man gar nicht genug besprechen und loben. Aber wir wollen den Leuten, deswegen ist es ja auch Retrospects, wollen noch so ein bisschen den Lebensweg von Booba nachzeichnen, wie es überhaupt dazu kam, dass er irgendwann mal in den 2000ern der größte Rapper seiner Generation geworden ist. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir uns wirklich in das Album stürzen, sollten wir vielleicht ein bisschen zurückgehen in die 90s, im Retrospects-Modus in die 90s zurückgehen und schauen, wie Booba angefangen hat. Wie Booba zur Musik gekommen ist, mit wem er überhaupt Musik gemacht hat und warum dann im Jahr 2002 Tom Mort in die Läden kam in Frankreich.
Yes, sir.
Es ist eigentlich mittlerweile schwierig, über Tom Mort zu sprechen, ohne all das zu wiederholen, was bereits gesagt wurde. Dennoch war es irgendwie mein Ziel, dass wir beide eine Folge machen, die es so auf Deutsch noch nie gegeben hat. Also wir machen echt die intensivste Analyse, Berichterstattung zu diesem Album, was eigentlich so, so wichtig ist, gerade auch für Deutschrap. Und dieses Projekt fasziniert mich immer noch. Das entfesselt immer noch eine Leidenschaft, und um das vorwegzunehmen, es gibt immer noch Sachen, die man beim mehrmaligen Hören neu entdeckt, neu findet, neu erkennt. Und ich meine, das ist irgendwie so ein Zeichen. Safe. Es ist so ein eigentlich jedes wirklich, wirklich legendäre Album, weißt du, stands the test of time, kann man auch nach 20 genau. Jahren hören und funktioniert immer noch gut.
Ganz
und
genau.
Tom Morris ist genau eins davon. Ich möchte anfangen, dass wir so ein bisschen drüber sprechen, woher Buba eigentlich kommt.
Ja.
Buba, der ja jetzt auch schon mittlerweile 45 ist, also kein ja. Jungspund mehr, aber hält sich auf jeden Fall jung mit der Musik, die er macht, ist in Sèvres geboren. Und Sèvres ist eine Stadt, die gehört eigentlich zum Raum Paris, aber liegt im Südwesten zwischen Paris und Versailles. Und in Sèvres, da schlängelt sich so die Seine drumherum. Jeder, der in Paris war, der hat doch die Seine gesehen und der weiß, dass die so wie eine Schlange mäßig sich durch Paris zieht. Und Sèvres, also Paris trennt die Seine von Sèvres und da gibt es eine Brücke, die nach Paris führt und genauer gesagt nach Boulogne-Billancourt. Boulby, wie das Buba so nennt. Und Boulby ist eigentlich der Entstehungsort von nicht nur von Neuf de I, sondern von vielen wegweisenden Street-Rap Alben und Gruppen in der französischen Rap-Geschichte. Und Pont de Sèvres, so heißt auch dort die Metrostation Pont de Sèvres und der Platz dort, das ist so eine der großen, großen Brutstätten für französischen Hip-Hop. In den 90ern. Ich meine, jeder kennt die Zahlencodes für die Departements und so. Du hast natürlich 9-3, was Caris immer sagt, 9-3. Natürlich im Norden von Paris, Sevran und Saint-Saint-Denis. Und 9-2, dieses 92 Departement, das dazu gehört eben neben Nanterre, neben Sèvres gehört auch Boulogne-Billancourt. Ich bin damals mit dem guten Sosa 2019 da hingefahren, haben uns nice, da einige nice. Orte angeguckt. Boulogne-Billancourt ist deswegen auch wichtig, weil viele der frühen Rap-Gruppen, die das Sagen haben in Frankreich, auch aus Boulby kommen. Vor allem Les Sages Poètes de la Rue. Ja, also die weisen Straßenpoeten, das ist eine Rap-Gruppe, die in den Anfang der 90er noch sehr viel zu sagen hat in Frankreich. Das ist so ein bisschen vergleichbar, die französische Version, um es jetzt mal zu vergleichen, von De La Soul oder A Tribe Called Quest. Ich meine, ja. So klingen die Sachen auch. Je prime avec mes potes, bute les blood clots. Sur le beat, je flotte, crotte. Sur tes potes, si ça me botte. J'ai tellement de bêtes que j'éclate comme une vue. Fixe dans mes faces, si les têtes sont ridicules, je spécule. Viele der frühen Sachen aus Frankreich in den 90ern, aber das war in Deutschland nicht anders in den 90s. Viele dieser frühen 90er Sachen sind natürlich noch um einiges hinterher, was so ein bisschen den Zeitgeist angeht im Rap. Also ich sag dir ehrlich, einfach nur persönlich, es ist nicht so einfach, ein französisches Rap-Album aus dem Jahr 1993 zu hören. So, weißt du, du hast natürlich auch Gruppen wie NTM, die legendär sind in der französischen Geschichte, oder IAM, aber ihre frühen Alben, die klingen dann so ein bisschen wie das, was New York Ende der 80er gemacht hat, weißt du, so, weil wir haben ja drüber geredet, so Nas hat 94 schon so diese slicken Flows gebracht und die Leute haben in Frankreich 95 trotzdem noch gerappt wie Slick Rick. So, weißt du, und deswegen ist das gerade schwierig. Und diese Sage Poète de la Rue, da ist auch ein Rapper Teil davon, der Zoxea. Zoxea ist nicht nur eine Legende, die jetzt fast schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber Zoxea ist auch derjenige, der einem jungen Buba eine Möglichkeit zum Aufnehmen gibt. Ja, in seiner kleinen Wohnung haben sie ein kleines Kämmerchen, wo sie ein Mic aufstellen und wo Buba dann im Jahr 94, 95 seine allerersten Reime aufnehmen wird. Und Buba hat ja zu der Zeit noch getanzt, ja, als 18-Jähriger.
Genau. Also das, was ich gelesen habe, ist, dass er eigentlich so seine ersten Schritte in der Hip-Hop-Welt waren wirklich, dass er so Tänzer war. Bei einer Gruppe, die hieß, glaube ich, Coup d'État Phonique oder so. Und eigentlich durch diese Gruppe so lernt er jemanden kennen, der Egoist heißt, und der lernt ihm auch so das Rappen mit bei, so, und schreibt dann seine ersten Reime. Und das ist wirklich, glaube ich, 1994 gewesen. Genau. Und in dieser Zeit lernt er auch Ali kennen. Und jeder kennt ja Ali so
ganz genau
zusammen.
Also man kann sich das ja so vorstellen, alle diese Leute, und das hat Bube auch in mehreren Interviews gesagt, das waren halt Straßenjungs, die waren 24-7, waren die dort bei Pont-Sèvres, waren dort in Boulogne-Billancourt unterwegs, die haben auf Französisch heißt das Traîner avec quelqu'un, also wenn du ständig mit dem jemand unterwegs bist, irgendwie am Block hängst, Sachen machst, Scheiße baust, und das war 24-7 so die Sache. Und ihr könnt ja mal bei Google eingeben, da gibt's ja auch das Quartier de Sèvres und so, das sind dann wirklich so diese typischen, diese so 70er Jahre auf pseudo-futuristisch gemachten Blocks, die natürlich jetzt katastrophal heruntergekommen aussehen, wo diese ganzen Jungs da gewohnt haben und Fußball gespielt haben, Basketball gespielt haben, Sachen vertickt haben, aufgenommen haben, und was damals halt in den 90s noch viel größer war als jetzt in gewisser Weise ist, dadurch, dass jeder draußen war, es haben sich sehr viele Gruppen gebildet. Diese Gruppenbildung gerade in Frankreich war sehr, sehr, sehr wichtig. Also das hatte man natürlich in Deutschland auch, aber ich glaube in Frankreich dieses Bauen von einer Community, créer une communauté de musical, das war sehr, sehr wichtig. Und da gerade im Zusammenspiel mit dem Soxer von Serge Baudelaire haben sie Beat the Bull gegründet zum Beispiel, ja auch so ein großes Künstlerkollektiv, also Beat de Boulogne. Es gab immer wieder andere Gruppen, sei es Malik Al-Morte, wo dann auch ein Maler dabei war, einer der engsten Partner von Buba, und auch Brahms. Brahms war auch Teil von Malik Al-Morte. Und zu Brahms muss man wissen, er war lange Zeit der beste Freund von Buba. Hat sich 2011 leider das Leben genommen. Der war stark depressiv, und Buba hat ihm sehr, sehr viele Texte und Songs auch gewidmet.
Ist auch nicht das Gesichtstattoo, wo Buba hat, das mit dem Sieben, das ist doch Aline gewidmet, oder?
Weil Brahms war, Brahms Geburtstag war der 7. Juli. Und du hast immer wieder, findest du in Bubas Videos oder auch in seinen Songs immer Anspielungen an die Zahl 7. Wenn du dich erinnerst, in dem Jimmy-Video von Futur, da trägt er auch, der Protagonist, ein Milan-Trikot mit der 7 hinten drauf.
Genau,
mit 7, das 7-Gesichtstattoo von Buba. Also es wird immer wieder aufgegriffen, die Zahl, und immer wieder wird auf ihn aufmerksam gemacht. Also diese Meetings, diese Künstlertreffen, die Buba damals hatte in den 90s, die waren natürlich wegweisend für, nicht nur für französischen Rap, aber auch für seine Entwicklung. Und mit vielen dieser Leute hat er dann wirklich die nächsten 10 bis 20 Jahre zusammengearbeitet. So. Und was ich auch interessant fand, das wusste ich zum Beispiel nicht. Es gab ja auch eine Gruppe, wo dann L.I.M. oder Liam dabei war. Auch ein sehr, sehr großer Underground-Rapper in Frankreich, der auch auf Tom auch vertreten sein sollte. Und seine Gruppe hieß Mauvais-Lang.
Okay.
Also vielleicht auch da die Referenz auf Bubas Album. Mauvais-Lang. Genau, Thron, Mauvais-Lang. Also du findest immer mal wieder, das macht Buba sehr gern, auch wenn er sagt, dass er eigentlich kaum nach hinten schaut oder so, oder kaum zurückschaut auf seine Diskografie, und er meint, er wäre der am wenigsten nostalgische Mensch aller Zeiten. Aber du findest es sehr oft, dass er immer wieder so Sachen aufgreift und die dann aber nur neu verarbeitet. Und Buba trifft sich dort, hängt mit den Leuten ab, mit Serge Baudelaire, früher auch viel mit La Clica rumgehangen. Das war auch eine große, ein großes französisches Künstlerkollektiv in den 90s. Da gab es auch den berühmten Rapper Rocco, der so Ende der 90er seinen Heyday hatte. Und ich glaube, mit La Clica tatsächlich gab es die allererste Aufnahme von Buba am Mike.
Frika, je check un stick, une pizza, illico presto. Demande alors si j'emmène les filles au resto. Je reste celui qui pousse sa mère dans les partous. Pas une tante, tous comme Patrice Carmouze. Mon tour est interdit au moins de 16 ans. Pourtant, je n'étais pas aussi méchant.
Also wann ist das gewesen? 94 oder 95?
Das muss 94 gewesen sein, die allererste Aufnahme von Buba. Die wurde tatsächlich erst 2016 oder so wieder herausgekramt und gefunden. Da gibt es einen Link auf Soundcloud, habe, weil viele sagten, sein erster Song war mit Serge Poète de la Rue, aber tatsächlich haben sie noch eine frühere Aufnahme gefunden, und Buba rappt da natürlich. Man erkennt Buba nicht wieder, weißt du?
Ganz das ist anders, natürlich ganz anders, natürlich,
weißt du? Das ist auch wieder
anders.
So ein bisschen dieses schnelle, dickste so, und gar nicht, wie man es von ihm kennt, ja. Und etwas später, so ab dem Jahr 96, hat Buba auch sehr viel mit der Timebomb-Clique rumgehangen. Vor allem Timebomb war DJ Cutkiller, der da viel dabei zu tun hatte. Ist ja auch eine Legende. Alle die Leute, die La N mögen und den Film kennen und sich damit auseinandergesetzt haben, es ist DJ Cutkiller, der dort in dieser Wohnung
im Film
dieses berühmte Lied anspielt und dort dort auflegt sozusagen, und dann geht die Kamera in den Hinterhof hinein. Das ist eine vielleicht die berühmteste Szene des Films. Ja.
Legendär. Legendär.
Also, jeder kennt die Szene.
Und mit diesen, mit diesen Scratches und dann auch den französischen Chanson, wo man im Hintergrund hört.
Buba und Ali hatten damals sehr, sehr viele Freestyle-Auftritte so ein bisschen im Radio gemacht, vor allem dieser Timebomb-Click. Und Timebomb, die wichtigste oder die Hauptperson als Rapper war vor allem Oxmo Puccino.
Tous les fous qui voulaient me doubler mes roubles, je touche. C'est quoi le gros? C'est quoi ton blême pro? Merde, fils de pute, t'as un micro, t'es qu'un gros stupide. T'es trop stupide, bouge pas, je vais te buter, sale flic. Je viens de buter un sale flic, pute. Couvre ma fille vite, j'ai mon Rodriguez. D'où je puisse toutes mes sources.
Ein bis heute legendärer Rapper, der gerade Ende der 90er wirklich auch zwei, drei Klassiker gedroppt hat. Heute macht er eigentlich nur noch Spoken Word und Jazz-mäßig, weißt du, er ist so ein bisschen der, er ist so ein bisschen der weintrinkende und beretragende Franzose geworden, so, und Buba lacht da immer darüber, weißt du, weil die Wege sich dann doch so verschieden geworden sind.
Ja, massiv.
Was man sofort halt merkt bei Buba und Ali ist, dass die irgendwie anders klingen als die anderen französischen Rapper, gerade Mitte der 90er, ja. Buba bringt ein unglaubliches Charisma an den Start, so, und hat eine sehr versierte Technik beim Rappen, so, abgehackte Sachen, Reime kehren immer wieder, das alles macht sich sehr, sehr schnell bemerkbar, und Ali, sein kongenialer Partner, mit dem er dann die Gruppe Lunatique formen wird, hat so eine ganz eigene Stimme, und Buba war immer so ein bisschen so der vulgärere Street-Typ, und Ali war immer so ein bisschen der zwar Street ist, aber eher so diese Street-Knowledge-weise Texte, weißt du, der so ein bisschen diesen philosophischen Ansatz verfolgt, so, und deswegen wurde über Lunatique oft gesagt, sie waren so das Yin und Yang des französischen Raps, weil sich beide da so gut ergänzt haben. Und
auf jeden Fall,
man merkt, dass aus dieser Zusammenarbeit von Ali und Buba irgendwie so eine Synergie entsteht, die den französischen Rap in eine neue Richtung pusht. Ja? Und anders als die anderen Leute, anders als der andere zeitgenössische Rap in Frankreich damals, sei es MC Solar oder Serge Pointe de la Rue, die alle dann doch so ein bisschen alternativer klingen und selbst wenn sie in Armut aufgewachsen sind, nicht wirklich diese Themen ansprechen auf diese harte Antwortweise, so hat Buba sich damals schon eher so an Mobb Deep orientiert, an Smith & Wesson, an im Duo natürlich auch so ein bisschen.
Das ganze New York,
sogar, ja. Ja, aber tatsächlich auch so ein bisschen vom Duo und von diesem Miteinander-Rappen fast sogar schon, ich weiß, der Vergleich ist verrückt, aber auch so Dogpound-mäßig, wenn es einfach nur darum geht, wie die beiden miteinander harmonieren. Und
auf jeden Fall.
Dann im Jahr 96 kommt eigentlich der große Knall. Das erste Mal, dass Buba wirklich sich Bekanntheit verschafft. Ja, man darf es nicht vergessen, wir sprechen immer noch über die 90er Jahre Untergrundrap. Also es ist jetzt nicht so, dass er bekannt wird, aber er verschafft sich Bekanntheit innerhalb der lokalen Hip-Hop-Szene und vielleicht sogar der gesamten französischen Hip-Hop-Szene, weil damals erscheint auf einem Sampler der Song Le Crime Paix. Also Verbrechen zahlt sich aus.
écoute, fils.
Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel au MIC. Si t'es pas de chez nous, c'est nickel.
Seul le crime paye, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets. Si t'entendais, seul le crime paye.
Und das ist mittlerweile zu einem absolut legendären französischen Rap-Song geworden. Also du hast so dieses eindringliche Tempo, du hast einen eingängigen Refrain, das Sample ist so mysteriös, weißt du, so verspielt fast schon. Das ist eigentlich die perfekte Musik, die du nachts hören kannst, wenn du durch die Stadt läufst so und irgendwie so über irgendwas nachdenken musst. Und ich glaube, da kristallisiert sich so ein bisschen schon die Richtung heraus, in die Lunatic gehen wird und in die auch Buba gehen wird. So ein bisschen dieses Düstere, das Dunkle, dieses auch Harte, ja, weil gerade ein Buba-Rap damals, wie das keiner gemacht hat, der Homie, der nimmt hier kein Blatt vor den Mund, weißt du, hier geht's um Gewalt, hier geht's um harte Texte, hier geht's darum, dass Buba sich einen Scheiß darum kümmert, ob das jetzt okay ist, sowas zu sagen oder nicht, und das war im Rap damals überhaupt nicht populär in Frankreich, und man merkt, dass da jemand am Mic steht, der eine ganz andere Energie mitbringt. Ich weiß nicht, ob du dieses Video geschaut hast, es gibt ja auch für Tom Moore so ein Video, wo die beiden Hauptproduzenten für das Album befragt werden, wie sie Buba entdeckt haben. Und das ist natürlich Animal Son und Fred Le Magicien, die zwei wirklich legendären Produzenten. Beide sagen, was an Buba so besonders war, ist, dass er gerappt hat wie die Amis. Er hat einen amerikanischen Stil mitgebracht, den es so noch nicht gab. So, hier, guck mal, der klingt wie Mobb Deep, so der rappt wie Prodigy, der rappt nicht wie MC Solar, so, der rappt nicht wie Iam aus Marseille, sondern der kommt hier hart, gibt keinen Fick, zeigt einen Mittelfinger und rappt über Gewalt und dreckige Banlieues. Und das war schon das erste Ausrufezeichen von Buba und Ali damals. Und da wurde auch diese legendäre Punchline geboren, die er auch immer wieder aufgegriffen hat, wo er sagt, das Letzte, was du sehen wirst, ist eine Pistole und eine Glatze.
So, ja, ne? Genau.
Das hat er immer wieder auch aufgegriffen in weiteren Alben, und die Symbolik von Lunatic wird da erschaffen. So roh, hart, düster, viel Melancholisches. Ich finde, was Lunatic auszeichnet, ist gerade diese Melancholie, die später unfassbar stark kopiert werden wird von Deutschrap, weißt du, diese Klaviermelodien. Ich finde, der Mobb Deep-Vergleich, weil Mobb Deep kommt immer wieder vor, wenn man über so Buba der 90er Jahre spricht, der passt zwar, aber ich finde, sie haben doch noch mal was ganz Eigenes draus gemacht. Weil ich finde, so krass melancholisch sind Mobb Deep am Ende des Tages gar nicht, weißt du, so an ein paar Stellen bei Hell on Earth nicht, aber ich finde die französischen Rapper auch, das ist ja auch in der Geschichte Frankreichs drin, so ein bisschen dieses Poetische, ja, dieses das
liegt in der Kultur,
ist,
ja, genau.
Das ist ja wirklich, das ist ja nicht nur Rap an sich, sondern es ist ja eine Dichtung, was auch ein Buba
Poesie
betreibt,
das ist
Poesie, nur eben im Gewand von Dreck, Gewalt und
von der
und
Straße,
Trauer, von der Straße, safe. Ja. Und das macht das Ganze so, das macht das Ganze so besonders. Und ich glaube, es ist irgendwo auch, es sind die Anfänge von Gangster-Rap auch in Frankreich, ja.
Ja, unbedingt, ja, unbedingt.
Und während Buba merkt, dass jetzt dieses Stück Popularität gelangt, während Lunatic daran arbeiten, sich zusammenzusetzen und ein Album zu erschaffen, muss er in den Knast. Denn im Jahr 97 sitzt er im Taxi und ist nicht ganz klar, was gewesen ist, aber er hat wohl irgendwie den Taxifahrer probiert auszurauben. Und da muss es irgendwie zu einem gewaltsamen Konflikt kommen, und Buba wird für etwas mehr als 18 Monate in den Knast gehen. Ja, wird fast 2 Jahre nicht mehr da sein, und das kurz nachdem Le Crime Paye eigentlich begonnen hat, wirklich in der französischen Hip-Hop-Szene angenommen zu werden und einen Bass zu kreieren. Und genau in dieser Gefängniszeit schreibt er so einen Teil seiner Legende, weil Lunatic stehen so ein bisschen im Mittelpunkt der Diskussion der Rap-Fans, und während er im Gefängnis sitzt, muss er zusehen, wie eigentlich andere Leute und Konkurrenz aus Paris plötzlich alle gute Musikverträge unterschreiben. Ja? Als wir beide uns connected haben und du hast mich so gefragt nach so ein paar bekannten Alben aus der französischen Rap-Geschichte, da hast du gemerkt, dass du selbst geschrieben so, ich hatte dir ein paar Sachen geschickt und du hast mir geschrieben so, Bro, wie kann das sein, dass fast alle Alben aus dem Jahr 1998 sind? Und das ist lustigerweise genau die Zeit, in der Buba im Gefängnis sitzt. Und in dieser Zeit werden Leute wie das Duo Arsenic, da werden Leute wie Funky Family, Ideal G, Oxmo Puccino, auch ein sehr junger Roff, die werden da ihre ersten Plattenverträge unterzeichnen. Und Buba muss sozusagen miterleben, wie andere Leute aus seiner Generation den Erfolg einheimsen. Und das wird ihn für die Zukunft extrem prägen. Ja, weil während er sozusagen in Haft sitzt, fängt er an, Texte zu schreiben. Er fängt an, fast das komplette Album, und jetzt kann man es ja sagen, Lunatic wird im Jahr 2000 einen Klassiker für alle Ewigkeit droppen, der Mauvais Oeil heißt, ja. Mauvais Oeil hier eben sozusagen, wenn jemand das Evil Eye sozusagen, wenn jemand ein Auge auf dich macht, ja, wie heißt es,
ja, so, das, keine Ahnung, also übersetzt heißt es ja schlechtes Auge und eben, es meint einfach, dass wenn du halt, es ist wirklich Auge auf jemanden machen, so, du genau. Hast so eine schlechte Intention, so, du schaust jemanden, du beobachtest jemanden, hast eine schlechte Intention und ihn soll da so, er soll beflucht sein, so irgendwie in diesem Sinn.
Genau, und Buba schreibt in der Zeit im Knast fast alle Texte, die dann auf dem Album landen werden. Und er wird auch in einem Interview sagen, ja, ich musste nicht mal mit Ali zusammen die Sachen schreiben, weil wir beide uns schon so gut verstehen und so gut harmonieren. Und Ali wird in dieser Zeit einen regen Briefwechsel mit Buba pflegen, wird ihm immer wieder Briefe schreiben und dieses Briefe schreiben und dieses Informieren, was gerade in der Szene los ist, Buba, na, ist kein Internet, kein gar nichts so, Buba wird in dieser Zeit herausfinden, ja, was in der Szene passiert, wie es auch business-technisch aussieht, weil niemand wollte nach Le Crimpé Lunatic einen Vertrag anbieten, ja, also er hat selbst gesagt in einem Interview, klar, wir hatten ein bisschen Buzz, wir liefen auf ein paar Radiosendern, so Hip-Hop-Radiosendern lokal und wir haben mit Leuten connected viel mehr als zuvor, aber niemand ist damals in Frankreich, ja, wo auch vielleicht die Kultur schon weiter war als in Deutschland, aber auch überhaupt nicht Mainstream, niemand ist damals zu dir gekommen und hat dir einen Scheck angeboten, wo dann irgendwie 5-6 Nullen drauf sind, ja, und genau in dieser Zeit haben Ali und Buba sich auch mit dem Business-Teil beschäftigt und Ali hat sehr viel über das Musikbusiness gelernt, weil sie wussten, der einzige Weg, dass wir uns jetzt hier aufstellen können, ist independent zu sein. Und dieser Briefwechsel, in dem sie sich austauschen über Rap-Business, über was gerade in der französischen Szene passiert, über vielleicht auch Texte, die sie geschrieben haben, Beats, über die sie rappen wollen, dieser Briefwechsel wird später aufgegriffen werden auf Mauvais Oeil und wird zum absolut legendären Hip-Hop-Track La Lettre.
18-98, dans cette putain de maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. Je suis pas snoop, je rappe sans foot. Tu sais ce qu'ils m'ont dit, faut que je travaille pour que la pute me donne la condie. Hemmi, la zermi, comme passer les fêtes au Tarmi. Je gamberge, j'ai sans mon zoo, impossible de dormir.
Und La Lettre, man kann sich Top-10-Listen angucken, egal ob aus dem Jahr 2005 oder aus dem Jahr 2022. La Lettre ist immer unter den Top 3 großen French-Rap-Songs dabei. Es ist nämlich das Konzept, dass die beiden ja auf diesem Song erschaffen haben, dass sie sich sozusagen den Brief, den sie geschrieben haben, wie vorrappen. Weißt du, also du hast diesen Briefwechsel. Ähnlich gut, ähnlich wie du das vielleicht bei einem Stan hast von Eminem, weißt du, nur in anderer Form, dass Buba eben berichtet, wie es im Knast ist. Ja, du hast erst Ali, der sagt, ey Bruder, es ist gerade so und so, wie läuft's bei dir, Bruder, ich hoffe, dir geht's gut, du kommst bald raus. Und Buba rappt dann in seiner Strophe, ja, ich sitz hier und an den Wänden habe ich nackte Frauen aufgeklebt aus irgendwelchen Magazinen und so. Und je veux baiser l'infirmière, so, ich will die Krankenschwester vom Gefängnis bumsen und so. Und ich hoffe, wenn ich rauskomme, dann werde ich alles bumsen und so. Wir werden alles ficken im französischen Rap und das ist absolut legendär geworden und Buba kommt aus dem Gefängnis heraus. Sie releasen 1999 den Song Civilisé, der es später ja auch auf Mauvaiseuil schaffen wird. Ein Song, eine Single, die auch wirklich Buzz kreiert und wo man merkt, okay, Buba, den wir vor dem Gefängnis kannten, ist nicht mehr derselbe. Er rappt plötzlich ganz anders. So.
Ganz anders, ja, ganz anders.
Ich finde,
er hat wirklich so, man merkt, also er rappt langsamer, so, er ist nicht mehr so, wie du vorhin gesagt hast, so das Schnelle, so den alten Style, so er rappt ein bisschen langsamer, man versteht ein bisschen besser und man, also was ich so gemerkt habe, ist so seine Stimme, du merkst wirklich so, er hat an seine Cadence hat er wirklich gearbeitet und so das Slanghafte, so das hört man viel mehr raus, so man merkt wirklich so, der Gefängnisaufenthalt hat ihn wirklich so noch dreckiger gemacht, ja. als man ihn zum Beispiel auf Le Crime Bell gehört hat, dann auf Civilisé eben 1999 oder allgemein Mauvaiseuil, dann, das ist wirklich so der Buba, den wir dann kennenlernen, so der wirklich so der dreckige Street-Rapper.
Ja, die französischen Rap-Hörer sind erstmal erstaunt, so, er hat den Stil geändert, er rappt langsamer, er hat eine andere Stimme auch irgendwo. Wobei man auch sagen muss, gerade so 90er, Anfang 2000er, das war im Deutschrap nicht anders, viele haben so ein bisschen mehr mit ihrer Stimme gearbeitet. Wenn du Rap von heute vergleichst, ja, außer jetzt vielleicht Playboi Carti, der so seine Baby-Voice durchzieht, kaum jemand verstellt noch seine Stimme. Die meisten rappen straight. Und früher war das ganz normal, dass du so ein bisschen, auch um krasser zu klingen, hast du so ein bisschen Oxmo Puccino, Je viens du banlieue und so, weißt du, diese Sachen so. Das hat man im Deutschrap auch so ein bisschen gemacht. Jetzt kaum noch, aber da war es ganz klar, er rappt viel so viel mit es klingt so imposanter, ja, so richtig so mundvollmäßig, ja. So er spuckt diese Wörter fast raus und
ja, genau.
Ich glaube, da haben vielleicht die allerersten Leute in Frankreich begriffen, was in den nächsten 20 Jahren sich immer wieder wiederholen wird. Buba mutiert in seiner Musik, ja, Buba verändert sich konstant,
entwickelt
so.
Sich
Er bringt sich immer auf den neuesten Stand. Ja, er verändert seine Referenzen, er ändert seinen Stil. Und das ist dann irgendwann das, was ihn zum größten Champion machen wird, den französischer Rap je gesehen hat. Ne? Das muss man ja auch jetzt, kann man das ja rückblickend sagen. So, Bro, wie viele Styles hat Buba seitdem probiert und ob er auch erfolgreich etabliert. Ja, du hast 90s Buba, du hast Mauvaiseuil Buba, du hast dann Tom More Buba, wo es schon wirklich in diese Richtung geht, wo er mehr in diesen Synthie-Rap gerät. Dann hast du Pantheon Buba, der dann schon komplett so dieses so Velour-Tracksuits und Ami-Style bringt und so. Und das ist ja mit jedem Album immer eine Weiterentwicklung, bis wir dann irgendwann mal den Buba haben, der Autotune in Frankreich an den Start bringt und den Buba, der singt und den Buba, der die karibischen Rhythmen mitbringt und so, weißt du, das vergessen auch viele Leute so. Kann mich nämlich genau erinnern, welche Single das war, dass plötzlich danach alle Zumba gemacht haben im französischen Rap, weißt du so.
Validé, oder?
Ganz meinst genau, du? Ja, so. Ja, es gibt ein Vor- und es gibt ein Nach-Validé, so. Ich glaube, dieser Moment, als er dann rauskommt und Civilisé droppt, ist so, wo die Leute merken, okay, so, das ist, it's a different animal. So, wir haben es hier
ja,
mit
einem
anderen Beast zu tun.
Mon capera, à cause du temps en code pénal. Faut te rabattre, quand mes raps à négro sont rabattes. À fond dans l'autre sens de la droiture. Micro des pointures, toujours à l'avant dans la voiture. Je te fais saigner quand t'as pas tes règles. Tu me commentaires avec une barre.
So, und zu Civilisé gab's ja auch ein T-Shirt und alles. Da gibt's ja richtig dieses Lunatique Civilisé 45 Scientifique. Das wird dann nämlich das Album sein, auf dem Buba und Ali Mauvaiseuil release.
Das ist das Label, meinst du?
Das Label, genau. Ja, und dieses T-Shirt, das hatte auch ein gewisser Herr Bushido an, ja. Nicht nur auf einem Albumcover, sondern nicht nur auf seinem Mixtape-Cover, sondern später auch bei, das hatte ich dir geschickt, bei dem, als es noch MZ gab, da konnte man CDs kaufen, Klamotten kaufen, da gab es auch ein berühmtes MZ-Forum im Deutschrap, so, die etwas Älteren kennen das noch. Da gab es auf einem Katalog ein Foto von Bushido, wie er dieses Lunatique Civilisé-T-Shirt trägt. So, also.
Legendär.
Talk about influence, ne?
Das reicht schon. Das muss man nicht mehr dazu sagen.
Im Jahr 2000, nach Jahren der Vorbereitung, nach Jahren der harten Arbeit, weil das hat Buba immer wieder betont, dieses Album independent herauszubringen, war geisteskrank viel Arbeit, jemanden zu finden, der es releasen will.
Vor allem auch, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber eben bezüglich der harten Arbeit und bis es dann endlich ihnen gelungen ist, so das Album zu releasen. Sie hatten ja eigentlich schon zuvor, Buba und Ali, hatten schon eigentlich damals zusammen ein Album aufgenommen, so mit dem Rapper, den du auch erwähnt hast, der Xuxer. Genau, haben sie das Album aufgenommen, sogar in der, also es war wirklich so eben, es war Underground noch, es war in der Abstellkammer von Xuxer. Und dann glaube ich so, ging Bubama nach Amerika, nach New York, und dann kam er zurück und wollte das Album neu aufnehmen mit guter Soundqualität, weil er gemerkt hat, so was der Stand in Amerika ist. Und dann glaube ich, dann so eben wie Bubama kennt, so war wirklich, also dann hatten die Beef miteinander und es gab sogar, glaube ich, eine Schlägerei. So, sie haben sich zufällig in der Metro getroffen und dann haben sie sich geprügelt, so Xuxer und Buba, und ab dann haben sie sich so getrennt und dann, ja, the rest is history. So, muss man auch bedenken, so krass, so Mauvais Oeil, so ist ihr Debütalbum, krass, aber sie, wenn man bedenkt, so sie haben eigentlich zuvor noch ein Album aufgenommen, so man weiß, also ich habe jetzt keine Aufnahmen davon gefunden, aber ist schon sehr wahrscheinlich eine ganz anderes Album. So.
Ja, es hat halt 6 Jahre gedauert, bis es dann droppt und bis jemand gefunden haben, der das Album rausbringen will. Und ja, es war, die Arbeit war es wert, denn Mauvais Oeil, wie wir wissen, ist ähnnlich wie Tom Moore, und deswegen muss man beide auch zusammen betrachten, ist ein absoluter Classic, eins der besten französischen Rap-Alben aller Zeiten.
Lunatic, Buba Ali, 9 de I, Alavi, Inch'Allah, General. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, né pour amener ma part de pro.
Und ich finde, gerade wenn man so diese Zeit betrachtet, Ende der 90er, Anfang der 2000er, und wenn man so ein bisschen so in diesem La Haine-Film ist und so ein bisschen dieses französischer Street-Rap 90s Klavier, so traurige Klaviermelodie. Es gibt, glaube ich, ich finde, Mauvais Oeil ist die perfekte Essenz von dieser Art von französischem Street-Rap, ja? Das ist diese perfekte Kombination aus dem Traurigen, aus diesem detailgetreuen Berichten, wie es ist, in den HLM zu leben, wie es ist, in den Banlieues zu leben. Das Album ist ein großer Erfolg für ihre Verhältnisse, ein sehr großer Erfolg, weil es auch das allererste Independent-Rap-Album ist in Frankreich, das Gold geht. Und ich muss auch sagen, so natürlich La Lettre legendär, aber es gibt dann so Sachen wie den Titelsong Mauvais Oeil, Bro, jedes einzelne Mal, wenn ich den anspiele, jedes einzelne Mal, ich krieg Gänsehaut.
Je repense à mon clan, destin de ville, déclin. Je pense qu'à gruger, nique la justice, y'a que Dieu qui peut me juger. J'ai les joues pleines de textes, ils sont souvent tristés. Je marche sur des roses rouges, pas de lyrics à l'eau de rose, pisté. Parle mal, des PD dans le rap, parle mal. Ce qu'ils me comprennent, font la boule pour qu'ils se prennent, mes lyrics s'imprègnent.
Das Sample ist
unglaublicher
Beat.
Unfassbar. Das ist ein unglaublicher Beat. Das ist, ich weiß nicht, das ist so wie, du drückst auf Play und plötzlich stehst du dort in Bull B. Ende der 90s, so, wo Leute da in so alten Nike-Tracksuits rumlungern und du sitzt im RER im Zug in Paris und fährst durch die Kante und du wirst wie hineingeworfen, so in den
Beton. Das ist so, ja.
So, es ist unglaublich, ist so ein, der hat auch so eine unglaubliche, so nostalgische Qualität, dieser Song. Weil irgendwie so dieser Beat so ein bisschen hervorruft, als würdest du dich so erinnern an die ganzen Tage, an die Sommer, die du im Banlieue verbracht hast, wo du Abenteuer erlebt hast, vor dem Bullen weggerannt bist, Sachen vertickt hast. So. Es ist unglaublich, wie auf diesem Album viele Songs so einen Mikrokosmos erschaffen. So. Und das kann Buba sowieso gut. Was man über beide sagen muss, aber ich will auch Ali eigentlich nicht zu kurz kommen lassen. Die sind unfassbar gute Rapper, wenn es um die Texte geht, ja. Und das hat Buba immer wieder in seiner Karriere gesagt, ne. Und das ist jemand, der so viel Wert achtet auf Style, auf teure Ketten hier, geile Ollen da. Er hat immer gesagt, so Texte sind mit das Wichtigste, ja. Oder ich achte riesig auf die Texte. So, selbst, und das kommt hier von einem der größten so Moguls und Style-Magnaten der letzten 20 Jahre. Es war immer wichtig und gerade bei Movizuri hast du diese perfekte Symbiose, dieses eben Yin und Yang, was erwähnt wurde. Du hast Ali, der diese ja fast schon spirituellen Texte bringt. So, es geht sehr viel um Gott, es geht sehr viel so um philosophische Aspekte des Streetlebens. Auch so ein bisschen, er spricht auch sehr viel über Kriege und sowas, weißt du, und irgendwie so was Frieden für die Seele machen kann. Und dann hast du natürlich Buba, der so ein bisschen diesen harten Street-Edge reinbringt und eben gar keinen Fick gibt, wo du, wie du gesagt hast, wo du merkst, so, der Knast hat ihn zu einer Maschine gemacht, ja, und.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Es ist crazy, dass, obwohl die so viel auch einzeln geschrieben haben und eigentlich, wenn man ehrlich ist, so viele dieser Texte sind auch verschieden, ne? Du hast das Gefühl, dass auf einem Song Buba und Ali manchmal über zwei verschiedene Dinge rappen, aber es funktioniert unfassbar gut zusammen. Ich glaube, das ist diese Raw Energy von damals oder von diesem ganzen Independent Hustle, die dieses Album so funktionieren lässt. Und da sind natürlich Sachen drauf. Ein Song, der auch für mich unfassbar prägend war, wie Le silence n'est pas un oubli.
Vers mon temps, loin des miens, déchiré au sang indien. Toxique aussi, je paye avec mes Air Maxé. J'ai le fourreur quand je mens, pourtant je dis bismillah quand je mange. Veux que je te dise franchement, j'ai un ange à chaque épaule, mais celui de gauche parle trop fort. Écoutez le droit, ce que je suis censé faire. Mon temps avec des petites snakes.
Wo ich dir sagen muss, alleine dieser Sample-Flip, das ist vielleicht auch eins der krassesten Samples aller Zeiten. So, wirklich aller Zeiten, ja. Yeah. Ich meine, Hitboy hat es später auch verwendet. Yeah. Du kennst die G-Unit-Version davon.
I've been grinding my whole life, nigga. Fuck talking about eating, pushing that white, nigga. You know what I'm about. Front my shit, better come correct, nigga. Fuck talking about hitting a nigga with this tape.
Legendär, es ist, auf diesem Album befinden sich für mich einige der größten Evergreens des French Raps überhaupt. Und doch,
ja, auf jeden
und
Fall.
Doch ist es halt irgendwie trotzdem, es klingt auch nach dem Jahr 2000 so. Es klingt wie ein Abschluss mit den 90ern in gewisser Weise.
Ja, das hätte ich auch gesagt, so es klingt fast schon mehr 90er als 2000er Jahren. So, wenn man jetzt das mit dem Standard von Amerika jetzt so vergleicht, klingt das mehr nach so eben, zum Beispiel 97, 98 als 2000, ja, auf jeden Fall.
Viele der Songs, die gemacht wurden, einige der Beats, die wurden auch in den 3-4 Jahren davor auch gesammelt, das darf man auch nicht vergessen, weißt du, da sind auch Sachen drauf, die wurden schon in irgendeiner Art und Form 96 produziert, so, und das merkt man an einigen Stellen. Das wird das einzige Album von Lunatic bleiben. Es gibt dann später eine Reedition, die dann noch vor Gericht geht, weil eigentlich das Label das gar nicht veröffentlichen darf und solche Geschichten. Was man aber sofort erkennt, Buba, egal mit wie vielen Leuten er gechillt hat, der Typ ist ein Einzelkämpfer. Der hat seine eigenen Ideen und das wird jeder sagen, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Wenn er sich was in den Kopf setzt, dann zieht er es durch. Und er wird immer alleine seinen Film fahren und seinen Weg gehen und er wird Sachen machen, die er für richtig hält. Und er hält es damals für richtig, seinen Weg solo zu bestreiten. Und jetzt kommen wir ja zum eigentlichen Thema unserer Folge, zu Tom Maur. Es wird nicht das allerletzte Mal sein, Movizuri, dass wir die beiden zusammen hören, aber es wird das letzte Mal sein, dass die beiden wirklich zusammen etwas an einem Projekt arbeiten. Und in den Jahren nach in den 2 Jahren nach Movizuri wird sich Buba zusammentun mit eben Animal Son, mit Marc und mit Fred Le Magicien, die den Großteil von Tom Maur produzieren und er wird einen komplett neuen Weg einschlagen, auch musikalisch. Ja, er hat gesagt in einem Interview, er hat damals die Beats, die er gepickt hat für Tom Maur, das war fast schon experimentell, ja.
Ja, so. Genau.
Er hat einfach Beats links und rechts genommen, die er für gut befunden hat. Er meinte auch, ein Beat auf Tom Maur wurde auf einer PlayStation produziert. So.
Ja, genau.
Und das war, also diese ganze Don't give a fuck Attitüde, die ist ja nur stärker geworden in den Jahren seiner Karriere. Und im November 2001, paar Monate vor Release von Tom Maur, kommt der absolute Steinschlag im französischen Rap. Denn da released er die erste Single aus Temps Mort, und zwar Repose en Paix. Was übersetzt heißt Ruhe in Frieden.
Rest in Peace.
Rest in Peace.
Pour marquer mon territoire, on veut m'empêcher de pisser. J'arrive sur toi plus vite que les ragots, mon argot sous un garrot. Derrière des barreaux, les poils hérissés. Du coup, je vais foutre la merde, je vais me barrer comme au lycée. Ici, y'a qu'une marée, elle est noire.
Es ist eine Ansage, die es bisher im französischen Rap noch nie gegeben hat, weil er will keine Freunde finden, er will nicht mit Leuten connecten, er will eigentlich den französischen Record-Labels und der Szene den Krieg erklären. So.
Genau.
Jetzt liegt die sozusagen französische Szene in Scherben. Ich werde sie killen. Ruhe, rest in peace an den französischen Rap und rest in peace auch an all die Labels, die mir keine Chance gegeben haben. Und ja, Bro, der Beat ist unglaublich. Der Song knallt rein. Da ist ein Hunger zu hören. Und ich finde, das muss man auch noch mal sagen, Buba Solo bringt auf Temps Mort noch mal einen ganz anderen Hunger mit als auf Mauvais Oeil, finde ich. So, ich habe das Gefühl, dass er auf Mauvais Oeil noch einige Kompromisse eingehen musste. Und hier, und was ist so krass dafür, dass es ein Debütalbum ist, und deswegen ist das Album auch so ein Meisterwerk, er kommt hier an den Start wie ein komplett ausgereifter Rapper. Weißt du?
Ja.
Ich meine, klar, er hatte jetzt 8 Jahre Zeit, als Rapper zu reifen, aber er kommt mit seinem Debütalbum und es ist alles da. Flow stimmt. Style stimmt. Ja, Beats passen. So, er ist ausgereift. Er wirkt unfassbar sicher mit einem gigantischen Selbstbewusstsein. Der fährt mit diesem Song wie ein Bulldozer über die Szene. So. Und ich meine, das Video ist legendär und früher gab es kein YouTube und sonst was, musste man sich über LimeWire schicken oder vielleicht lief es mal im Fernsehen. Auch unnormal, dass ein Rapper dort steht, und jetzt kennen wir das aus jedem Rap-Video. Jeder Dulli kann irgend so ein Rap-Video machen, aber da steht eine brennende Tonne, seine Homies hinter ihm, alle, weißt du, alle so am Posen, ein Auto mit Lichtern, du siehst Frauen, die dort mit ihren riesen Tiddies in die Kamera wackeln und so, das hatte man auch nicht im französischen Rap so. Also der geht die voll harte Schiene, der so, es ist 2002, ich fahre den amerikanischen Film, es geht hier darum, wie ich euch alle in der Pfeife rauche und wie ich die krassesten Ollen habe und ohne Kompromisse draufhauen. So, und er hat, und das war cool, weil ich ein Interview gefunden habe aus dem Jahr 2010, wo er so auf seine Karriere zurückblickt. Er hat gesagt, dass, ich zitiere ihn, wenn ich einen Song wie Que le Hip-Hop Français Repose en Paix mache, dann geht es um die gesamte Hip-Hop-Bewegung im Allgemeinen. Wenn ich Skyrock, was ja ein berühmter französischer Radiosender ist, wenn ich Skyrock höre, denke ich, dass 80% von dem, was sie spielen, nicht einmal Rap ist. Ich habe das Gefühl, dass es kein Rap ist, wenn ich Skyrock höre. Wenn ich sage, möge der französische Hip-Hop in Frieden ruhen, meine ich die meisten Typen von Plattenfirmen, die großen Radiosender leiten. Ich denke, sie haben keine Kultur, sie haben keine Ahnung von Kultur und sie sind fehl am Platz. Man fragt sich, ob die Jungs überhaupt Musik hören bei den Radiosendern. Das ist natürlich eine harte Ansage, die er gedroppt hat, aber das war sein Gefühl. Alles, was gerade läuft, ist absoluter Trash. So. Und ich finde, es ist irgendwo auch vergleichbar mit, das muss man ja auch sagen, weil es verbunden ist, ist schon vergleichbar mit Bewegungen wie Agro im Deutschrap, weißt du, mit einem Flair und mit einem Bushido, die auch damals gekommen sind, als Rap Ende der 90er und Anfang 2000er so von Mittelstandskids in Deutschland gemacht wurde. Und dann kamen die asozialen Berliner und haben allen gesagt, so, fickt euch, jetzt sind wir am Start, so, ihr könnt euch verpissen, wir machen jetzt Kohle, so. Und ich glaube, ja, nach ganz ähnlichem Prinzip hat das mit Buba funktioniert. Und deswegen war das so ein großer Schock, ja.
Er hat ja auch das Album Temps Mort heißt übersetzt ja Auszeit sozusagen.
Ja, so wie ein Timeout. Also Timeout beim Basketball oder beim American Football so.
Genau, und er hat ja auch damals, also du hast ja gesagt, das hat er 2010 gesagt, aber ich habe einen Ausschnitt gefunden aus einem sein Magazin und da wurde ihn auch gefragt, so wieso hast du das Album Temps Mort genannt, und er hat gesagt, ja, weil eben, wie er auch schon Jahre später gesagt hat, wie du gesagt hast, so es braucht eine Auszeit so im französischen Rap, weil man muss hören, eben so 80%, was läuft, ist absoluter Schwachsinn für ihn. Und es ist wichtig, dass man sich auf die Essenz fokussiert, und deshalb hat er so das Album genannt. Das ist eben krass, wie du auch gesagt hast, wenn man bedenkt, so, das ist sein Debütalbum. Er war zu dieser Zeit, glaube ich, auch 25 oder 26 eigentlich so. Vergleichbar vielleicht ein bisschen später als so andere Legenden, so die ihr Debütalbum
droppen. Gut, Tupac ist mit 25 gestorben.
Ja, eben so. Das sind so Levels, aber trotzdem, wie du sagst, man hört es ja auch raus. Er hat so jahrelange Erfahrung, so, er hat schon viel gerappt, er hat viel gesehen, er war auch im Knast so. Und dann kommt er eben so 25, 26, macht eben noch zusätzlich zu dem, wie er sich ja bekannt gemacht hat eigentlich, das ist auch noch krass, so, er hat sich mit einem Sound bekannt gemacht in Frankreich, der eben so, eben, das sagen ja auch alle, das ist sehr nah an Mobb Deep halt so, das ist der einfachste Vergleich sozusagen, und dann kommt er und eben mit diesen Produzenten und macht einen ganz anderen Sound so, es ist nicht mehr so düster, es ist viel weniger Piano, weniger Violine, es ist viel mehr Synthi so, macht so seinen eigenen Sound, und eben, das haben auch so seine Produzenten damals gesagt, so, er hat seine Texte so immer, er hatte damals so ein Renault Disney Sport, und er hat dort so seine Texte geschrieben, so mit offenen Türen, und hat so die Beats laufen lassen, seine Texte geschrieben, also unglaublich in seinem Film, und er wusste ganz genau, was er will, und eben, so, das Album ist super, war auch erfolgreich, ist ein absoluter Classic geworden, eben Repose en Paix auch, also ist, glaube ich,
ja,
so.
Ja, der Song ist einfach ein Panzer, der über die ja, Szene gefahren ist. Der Beat ist legendär. Ja, das
unglaublich.
Lief damals auch richtig im Radio. Das war der erste Song, der ihm so richtig auch ein bisschen breitere Bekanntheit gegeben hat als Solokünstler. Und ja, Buba hat ja dann auch in demselben Interview von vorne auch noch gesagt, so, ich höre mir die Musik von heute an, und die Beats fühlen sich an wie aus dem Jahr 1990. So, also, was ich halt krass finde, ist, dass er damals, vor 20 Jahren, hat er schon genauso gedacht wie heute. Weißt du, dass er gemerkt hat, der einzige Weg als Künstler ist nach vorn. So, weißt du?
Ja.
Manchmal ist es natürlich fast schon zynisch und fast schon ein bisschen gefühlskalt, was man schon ein bisschen, naja, das ist, kann man sich ein bisschen dran stören, weißt du, an Buba, wenn er sagt, so, ja, alles, mein neuestes Album ist das Beste, alles, was davor kam, ist uninteressant, so. Aber er hat recht, oder eigentlich hat die Zeit ihm recht gegeben, weil es ist der einzige Weg, jetzt auch rückblickend, wo ich sage, nur so kannst du relevant bleiben, auf Dauer. Ja, und wir sprechen über der Künstler, die seit 25 Jahren relevant sind. Mach das mal. Also wirklich relevant. Nicht, du bist ein großer Künstler, aber chillst deine Eier wie Mick Jagger, sondern du bist, weißt du, die Nummer 1 seit 25 Jahren, so, weißt du. Und er hat damals auch schon gesagt, so, ich höre mir die Sachen von heute nicht mehr an, weil die Leute keinen Spaß haben. So, du kannst zu keinem Lied tanzen. Du hast das Gefühl, du bist in einem Wartezimmer für eine Therapie und die Jungs wollen sich aus dem Fenster stürzen, so. So, diese Sachen. Und was er damals gesagt hat, was ich sogar einfach für mich wichtig befinde, und er spricht mir hier aus der Seele, wo er sagt, du kannst nicht die ganze Zeit nur rumheulen, du musst auch musikalische Recherche betreiben. Du musst Gimmicks finden, du musst dafür sorgen, dass es auch ein bisschen tanzbar ist, dass der Rap hat sich weiterentwickelt und künstlerisch gibt es keine Recherche mehr. Und das ist halt so ein krasser Satz, weißt du, dass die Leute sich einfach mit Musik auseinandersetzen.
Aber das macht ja, schlussendlich macht das ja eigentlich ja auch ein erfolgreicher oder ein kredibiler Rapper ja aus, wenn du, erstens, du musst ja aus dieser Welt kommen, so, und das sind ja eben genau diese Leute, die ja dann gekommen sind, sei es jetzt Lunatic oder Buba oder, wie du in Deutschland gesagt hast, Agro Berlin oder so, das waren ja erstens ja auch mal Leute, die aus der Straße kamen, so, und zweitens dann auch Leute, die sich für die Musik interessiert haben, die sich für die Qualität der Musik interessiert haben, die nach, zum Beispiel nach Amerika geguckt haben, geschaut haben, was läuft dort, und dann eben nicht nur, okay, was machen die für Sound, wie kopieren das, nein, so, sie haben sich damit auseinandergesetzt, so ihren eigenen Style gefahren, dann auch eben so, nicht nur die Musik, dann auch der Style, der Look, alles so, eben welche Carlos man trägt oder whatever, so, es ist dann so das Gesamtpaket, das es ja dann ausmacht, ob du dann an der Spitze bist und an der Spitze bleibst oder nicht, und eben Buba ist halt so ein Tier gewesen, der so immensen Hunger hatte damals, so, es ist, man kann auch sagen, so, Tom Moore war seine Zeit voraus, so,
100%.
Das Album klang
100%. So, 100%.
Ja, ey, so das Album. Das Album klingt nicht so nach typisches 2002 Album, wenn man sich so das anschaut. So, es ist Wahnsinn. So, die Produktion eben so. Ist alles so, alles stimmt auf diesem Album.
Naja,
so,
guck mal, also alles, sogar ein Walker Flocker kann auf dem Poison Pay Beat rappen und es klingt dope, so, weißt du, da gibt's ja auch
ja, einen Freestyle, safe, weißt du, also das. Chillin' in France, smoking AK-47. Run up on my whip, then it's AK-47. 9-2 West Side, 7-8 the best side. West up or best up, shooting from the neck up.
Das zieht ja 20 Jahre später immer noch, weißt du, und mhm. Ich sag dir ehrlich, wenn wir jetzt so ein bisschen so in die Tracklist reingehen, so, ich würde behaupten, die ersten 8 Tracks, aber vor allem die ersten 5, so, ersten 5, 6.
Bro.
Es gibt wenige Alben weltweit, die so eine krasse, so eine krasse Sequence haben, ja, an Tracks. Wirklich wenige, die ich kenne, so, muss ich dir ehrlich sagen, also, das ist schon wirklich auf diesem Get Rich or Try Niveau, das ist schon so auf dem Elmatic Niveau, so auf dieser wirklich so du alles ist perfekt gesetzt, alles passt, jeder Song ist krass, so auf diesem Niveau bewegt sich das Ganze.
Ja, Bro, für mich 1 bis 7 ist Untouchable Run. Das ist wirklich so Michael Jordan 6 von 6 mäßig, so der erste Track.
Ja.
Für mich der erste Track, der Titeltrack Dans Mort bis zum 7. Track, für mich so, Le Bitume avec une Plume, das ist unfassbar.
Ja.
So, das ist wirklich, das ist so in Stein gemeißelt, das ist in der Geschichte so weltweit so untouchable, unfuckable. Das ist wirklich so schwer in Worte zu fassen, wie krass dieser Run jetzt von diesen Tracks auf diesem Album ist. Das ist unfassbar, unfassbar.
Bruder, also alleine wie der unfassbar. Beat von Tom Moore vom Titeltrack reinkommt, weißt du, wie diese Atmosphäre von der ersten Sekunde an da ist, weißt du, und dann...
Putain de fuck, mon pote ici, faut des putains de dorsaux, putain de morceaux. Tous les blocs, on leur glock, on les dodone. Fuck, fuck, boulogne, mon putain de dôme chaud, putain d'homme sain. Putain de gun et un show, mon putain de loin. J'enlève ta putain de lingerie, venu pour tout baiser.
Wie er dort rappt, mit welchem Hunger, ich muss dir ehrlich sagen, das ist. Und selbst wenn du kein selbst wenn ihr Zuhörer, wenn ihr kein Französisch versteht, ich meine, man muss einfach nur probieren, mal zuzuhören mit dem Ohr, wie der Junge dort float, wie der Junge dort diese Worte setzt. Ich meine, ihr hört ja, welche Sachen sich reimen und welche Vokale da wieder auftreten. So, das ist hier nicht irgendwie Standardbaukasten, so 16er und jetzt habe ich nochmal einen Vergleich an die dritte Stelle gepackt, sondern es ist einfach, dass der Homie schreibt wirklich dort Street-Poesie und die Sachen sind dort fein gesetzt und der Homie rappt das mit einer Coolness, mit einer... eigentlich fast schon mit so einer Ruhe runter, so nach dem Motto, als der erzählt dir live, dass deine Zeit vorbei ist. Das ist Tom Moore, so.
Weißt du? Ja, genau,
dieses Timeout ist wirklich so dieses, wir machen jetzt mal Timeout, ihr chillt jetzt mal alle und ich zeig euch, wie man rappt. Das ist Tom Moore.
Genau,
jetzt ist Papa am Mic, so. Ihr könnt jetzt mal alle still sein, so. Weißt du? Und ey, Bro, wie er reinkommt und auch diese Sachen, wo er sagt, eben, was für eine verdammte Epoche, hier braucht man ein verdammtes Rückgrat, immer mit diesem Putain de, weißt du, dieses Putain
nutzt Putain und so. D'Epoque, Putain
Morceau, ein verdammtes Stück, wo er sagt, kann entweder ein Lied sein oder ein Stück, ein Piece, Droge oder so, ein verdammtes Stück und alle Blöcke haben ihre Glocks unter den Daunenjacken und so. Ich bin ein verdammter, er sagt es ja selbst, er hat immer diese so Sachen, wo er sich mit einem Affen vergleicht, aber so richtig Gorilla, so ich bin halb Mensch, halb Affe. Und dann sagt er wieder eben eine verdammte Gun und eine Glatze, um wieder diese Punchline aufzugreifen. Also der kommt hier rein und feuert ein Ding nach dem anderen, zack. Und was bei Tom Moore bei dem Album so krass ist, er verbringt gar keine Zeit damit, dir zu erklären, wo er lebt, was er macht, sondern er wirft dich rein. Und ich habe bemerkt, das machen die meisten richtig guten Alben. So, weißt du, es ist ein Film und du wirst reingeworfen. Weißt du, wer das auch so macht? Freeze Corleone macht das heutzutage. In ähnlicher Form.
Ja,
weißt du, wo Freeze einfach...
Ich liebe Freeze Corleone, genau, ja.
Freeze rappt nicht so, als würde er dir erklären, was er denkt und wie er lebt, sondern Freeze droppt diese Dinge einfach. Und du musst als Hörer selbst wissen, was man damit anfangen soll, weißt du, so nach dem Motto, hier eine Referenz, hier irgendeine Manga-Scheiße, hier wieder irgendeine kriminelle Organisation und das ist alles verworren und du als Zuhörer, du musst selbst dich irgendwie da durch diesen Dschungel durchfinden, so, und das macht irgendwie diese krasse Sache hier aus, das ist übelst dicht geschrieben, weißt du, das meine ich mit dicht so.
Das, was Buba ja auch perfekt beherrscht, ist ja, dass er ja mit seiner Lyrik und mit wie er schreibt, dass er ja er versucht, wie du sagst, er versucht nicht in diesem Sinne uns zu erklären, ja, ich komme jetzt aus hier und ich mache das und ich mache das, sondern es ist wie ein Film so. Das hat er auch mal gesagt, wenn er schreibt, dann stellt er sich immer so ein Szenario vor und dann beschreibt er das und dann macht er eben Vergleiche, dann macht er irgendwelche, keine Ahnung, dann verwendet ja, er irgendwelche Metaphern, Poesie,
und immer wieder Sachen Alliterationen und die Sachen, genau, die immer wieder wiederkehren, weißt du?
Genau, und das macht er so perfekt. Und eben, du hast auch gesagt, so Freeze Colin macht das auch. Und so etwas, ich liebe das, wenn Rapper so etwas machen, weil dann ist es nicht so etwas, es ist dann nicht so plump, ist es ja dann nicht, aber es ist wirklich so, du hörst es und in Kombination mit den Texten und der Musik bist du in diesem Film so, du bist 100% in diesem Film drin. Und das ist eben etwas, was etwas Dopes ausmacht oder nicht. Und Buba hat das schon perfekt gemacht.
Bei diesem Opener, du wirst einfach reingeworfen und du merkst eigentlich vom ersten Track, okay, das war's jetzt. So, das ist vorbei so.
Ja,
weißt
ja,
du, das ist wie der Dunk Contest 2000 mit Vince Carter, wo die Leute, it's over. So,
ja,
das,
ja.
Das kannst du, ja, nach, dem, ja, das kannst genau. du nach dem ersten it's Song over, sagen. Ladies and gentlemen. Weißt du, so.
It's over, ladies and gentlemen.
Ich meine, wie er hier rappt, so, weißt du, so, ich, das ist mein verdammtes Viertel, eine Kugel in der Brust ist das, was du bekommst, ohne mein verdammtes Gras hätte ich nicht den Stil, den du gerade hörst, hier bei uns im Viertel musst du betrügen, um noch vor 30 reich zu werden, so, also das ist einfach so, weißt du, dieses zack, 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 das sind die Regeln, das ist die Street, entweder du spielst das Spiel oder du bist raus, so.
Genau, und, genau.
Bruder, auch indépendant, der zweite Song, ja, also diese, wie diese Spannung hier entsteht, durch die Drums und durch diese, weißt du, durch diese Kicks und dieses und diese geilen Streichsachen. Das ist unglaublich gut gemacht, ja.
Y'a la vie, c'est bon côté. Moi, je suis sur l'autre berge, boy, je suis en écoute. À la Fnac et chez les RG, danger. Parce que je l'ai fait en indé, je m'en bats la race de rentrer au ban, gros, je suis blindé. Au DDD, le début du conflit parental dans le cartable, c'est le PO.
Das ist, glaube ich, der einzige Song, der von Geraldo produziert ist, der den Großteil von Mauvais Oeil produziert hat. Das ist, glaube ich, wirklich der einzige Track, den er noch produziert hat, so aus der Lunatic-Zeit, weil der Rest ist eben so ziemlich von Fred Le Magicien und
Marc Animal Song,
genau. Genau. Ja, Indépendant auch. Geisteskrank.
So. Ich finde, wie er absolut hier so ein Wahnsinn. Bisschen so diese, alleine durch den Beat entsteht so eine Spannung, so als würdest du, weißt du, das ist so, als wärst du so auf der Street und übelst viel ist los und du bist so ein bisschen gehetzt und so und du musst irgendwie die ganze Zeit dich umschauen, was Sache ist. So, das wirkt durch die Drumsets und die Produktion so krass und was man noch erwähnen möchte. Ja,
sagt es, also es war so zum Beispiel im Intro, so bevor er ja rappt hat, sagt er so einige Worte und er sagt ja auch so, ja, Bruder, gib mir jetzt das Geld, ja, komm schnell, gib mir jetzt das Geld.
Genau,
so,
ja,
Bro,
ja,
es ist so die Musik und die Lyrics, so, das ist wie die Faust aufs Auge, das passt perfekt, so wie er das macht.
Ich finde, was bei Tom Moore halt auch nochmal besonders ist, das ist, wäre natürlich jetzt für die Leute, die kein Französisch verstehen, also die können das nicht derart nachvollziehen, aber Tom Moore ist nicht nur das normale Straßenrap-Album in der Hinsicht, dass es hier nur um Drogen ticken und Leute killen und, weißt du, Street-Shit geht, sondern Buba erschafft halt hier eine Welt, wo alles parallel ist. Du hast sehr, sehr viele auch sozialkritische Sachen in den Texten und das ist immer verwoben unter diesem Straßenaspekt und er macht es halt nicht auf diese so, wenn du das nächste Mal, wenn du Drogen tickst, denk da dran, dass irgendwie ein Kind daran sterben könnte, weißt du, das nicht mit dieser erhobenen Zeigefinger, sondern er packt das immer so in so Nebensätze rein, weißt du, so ein bisschen mit so einem, man könnte fast schon meinen, dass er so einen schwarzen, so einen sehr sarkastischen Humor mit reinbringt, weißt du, und
natürlich.
Wir kommen dazu, weil er das in Ma Definition macht, was sowieso der geniale Buba-Song schlechthin ist, aber auch hier, zum Beispiel bei Indépendant, da greift er Biggie auf, der in Things Don't Change damals gerappt hat, so, weißt du, irgendwie,
genau.
Entweder du verkaufst Crack oder du arbeitest an deinem Jumpshot und dann hat er hier aufgegriffen und gesagt, für sie gilt, also für die Gesellschaft in Frankreich,
Gesellschaft,
wenn du schwarz bist, aus einer Siedlung oder einer Baracke kommst, dann wirst du es nicht weit bringen. Hier heißt es für dich, Crack verkaufen oder 3-Punkte-Wurf. So, weißt du, also kannst Crack spielen oder Basketballspieler werden. So. Und diese Sachen sind immer mal wieder eingewoben. Diese Kritik natürlich auch an Frankreich, an der französischen Gesellschaft, auch an dem Kolonialismus, den Frankreich das letzte Jahrhundert betrieben hat. Und generell, was ich sowieso, ist ja ein super interessantes Thema, was Frankreich sich nicht nur vorwerfen lassen muss, aber was auch in der Aufarbeitung durch Rap vielleicht viel öfter passieren könnte, ist generell dieses, ne, das soll jetzt hier nicht zu soziologisch und politisch werden, aber Frankreich hat ja irgendwie diese Banlieues auch erschaffen, weil sie die Leute nicht in den Städten haben wollte, weißt du, die haben die Vorfahren dann, weil du hast dort Länder in Afrika kolonialisiert und jetzt die Leute, weißt du, die Ausländer, sei es die Araber, die Nordafrikaner oder die Westafrikaner, die du nicht sozusagen auf der Champs-Élysées haben musst, die wurden in den 60ern und 70ern in die Banlieues gedrückt und jetzt kommen die Leute, jetzt sind das die Leute, die Erfolg haben, die eine große Stimme haben und die konfrontieren dann die Leute an der Macht. So, was ist denn damit? Was ist das so?
Safe.
Ja, die alte Geschichte mit, ja, bin ich am Gewinnen, dann bin ich einer von euch, bin ich am Verlieren, bin ich der Ausländer. So diese Filme, weißt du? Und das hat Buba hier, gerade bei Tom More, viel mehr als in allen seinen anderen Alben noch drinne, diese Kritik. Und sehr interessant, wie er das vermischt mit dem Street-Shit. So.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
Ich sag dir ehrlich, einer meiner Lieblingssongs, generell die nächsten 3 Songs sind meine Lieblingssongs vom Album. Ich finde...
Also, du meinst...
Die nächsten 3 Songs sind für mich wirklich... Die Crème de la Crème von Tom auch. Zum einen ist es Écoute
Bien. Also Écoute Bien, ja.
Ich finde Écoute Bien vom Beat, das ist so unglaublich.
Top 23 ans, Jaro, Haute-Seine, Département. Tu veux stopper mon crew, mais tu vas faire comme moi. Alors écoute bien. Mon nom stické sur tous les murs du 16 au Hall. Négro, t'es sourd ou quoi? On est Hall. Alors écoute bien.
Das ist so krass. Das hat sofort so eine catchy Sache. So, du weißt sofort, dieses Alors écoute bien, also dieses Hör mir gut zu mäßige, du merkst sofort, der Beat gibt sofort die Richtung von dem Song vor, weißt du, so er wird dir sagen, was Sache ist, so, und dann immer dieses wiederkehrende Écoute bien, hör gut zu, was ich jetzt zu sagen habe. So krass gemacht, immer diese Pausen, die gesetzt wurden. Ich finde, was man sagen muss zu dieser Produktion auf dem Album, die ist so verdammt kreativ. Die ist so fucking kreativ, ja. Erstens, das hast du auch schon erwähnt, so kann man das wirklich festmachen an dem Jahr 2002? Eigentlich nicht, ne? Vieles klingt natürlich jetzt nicht nach 2022 Trap, ist mir schon klar, so, aber es klingt jetzt auch nicht so nach Oldschool 90s. Es hat so einen ganz eigenen Sound, so diesen Mikrokosmos, der so perfekt ist aus diesem, hier ein bisschen Synthi, hier so ein bisschen diese starken Bässe, hier auch leicht das Melancholische, aber in abgewandelter Form. Du hast nicht mehr hier so diese staubtrockenen Mauvaiseuil-Sachen drin und dieses Écoute Bien, das klingt so kräftig und voll und dann, bevor er rappt, diese Pause. Und oh, das ist zu krass.
Approchez-vous et zoomez, constatez que c'est plus comme avant. Depuis mes ventes et que leur rap se fait goumer. Des phases de fou depuis que mon joint s'est roulé.
Das ist zu krass.
Es ist legendär.
Das ist zu krass. Und das Sequencing ist genial auf dem Album. Ich meine, es kommt ja auch wieder bei Ma Definition, wo du am Anfang von Ma Definition läuft ja noch so ein bisschen, der Song von, der Beat von Écoute Bien aus, also dieses übereingehende. Und Ma Definition, Leute, wenn ihr von dem Album einen Song hören müsst, so, ich meine, klar, Repos en Paix, aber Ma Definition ist einer der großen Songs in Bubas Diskografie, vielleicht auch mit Pitbull zusammen der bedeutendste überhaupt.
On cultive ça en anti, flic ou gendarme, alors on devient des boss du maniement d'armes. Mon peuple anéanti, temporaire seulement, jusqu'à la rébellion de l'Afrique et des Antilles. C'est 9 the do, nous. On est petit, on veut niquer Paris, on connaît rien, nous. Y'a plein de trucs à prendre, et puis t'apprends. Vite avec les coups, reviens avec tes couilles, tes potes frappent avec les coudes. C'est poussé comme une ortie parmi les roses.
Es ist allgemein eins der krassesten Hip-Hop-Tracks of all time. Ist mir egal, was Leute sagen, so. Das ist wirklich so. Eben, du hast es ja auch gesagt, so. Man muss halt die Sprache verstehen, so. Wenn man so die Texte analysieren möchte und so. Aber ey, das ist wirklich, das, unfassbar, was Buba hier über sein Leben rappt, über wo er sich befindet, was er hier macht und so. Absolut geil. Und dann noch mit dieser Produktion hier auf Ma Definition. Hier hat man wieder mehr so die Melancholie, so,
Bro,
so
das etwas ist ein so typisch französisches. Unglaublicher Beat, Alter.
Ah, unfassbar. Du hast so dieses das ist traurige, unfassbar. Dieses
Rückblickende, weil er erzählt ja auch von seiner Jugend und dergleichen, weißt du, so genau. Wie er sich hier findet. Ich meine, es geht darum, Ma Definition, es geht darum, wer bin ich? Wer ist Buba? So, ich glaube, er war nie wirklich persönlicher, so, als hier. Er sagt ja dann auch in der Hook so, Wahnsinn, Blut, Melancholie, Rap, ein roter Faden, die Risiken dieses Streetlebens und der Sound, das ist meine Definition, so. Und diesen Kosmos erschafft er. Aber wie er hier rappt, das ist unglaublich, wie er hier das so zusammenreiht und diese Bilder erschafft. Auch am Anfang, dieses Skate, BMX, Nikola, RATP, also RATP. Fick die Verkehrsgesellschaft in Paris dort. Alles im Rhythmus von Rapmusik. Meine Jugend hatte die Farbe der Züge, RORC. Auch diese Bilder, die er schafft, so, weißt du, so dieses damit, ich bin immer mit dem RORC-Zug da nach Bulbi gefahren und während der Fahrt träumte ich vom Durchbruch, stolz darauf, einer zu sein. Man kultiviert seinen Hass gegen Polizisten und Gendarmen. Dann wird man zum Boss im Umgang mit Waffen, mein Volk ausgelöscht. Dann auch wieder diese Sache mit immer diesem Afrika-Thema und so und wer er ist als Schwarzer in Frankreich, wie er gesehen wird, so. Mein Volk ausgelöscht, nur so lange bis zur Rebellion Afrikas und der westindischen Inseln. Bro, das ist crazy, so, weißt du? Und
es ist absolut geisteskrank. So, das
diese Traurigkeit, die er mitschwingt, aber dann auch irgendwie so ein bisschen so fast so dieses Hoffnungsvolle, wo dann am Ende so diese paar Klaviertöne kommen, so dieses so.
Das
absolute Gänsehaut und auch hier finde ich, ist auch eine von Bubas so besten Punchlines, aber jetzt Punchlines im Sinne von wirklich Lines, die dich so hart treffen.
Welche meinst du?
Wo er auch sagt, ich wollte in der Schule wissen, warum es Afrika so schlecht geht. Dabei haben sie mir von der ersten bis zur letzten Klasse nur erzählt, wer Mona Lisa ist und was die Nazis gemacht haben, so weißt du? Oder haben mir nur von Mona Lisa und den Deutschen erzählt.
Ah,
so.
Ja, das sehe ich auch.
Wo du auch so ein bisschen dieses gesellschaftliche Thema aufgreifst, weißt du, so sei es in Amerika mit den Native Americans, weißt du, wo auch nichts in den Schulbüchern steht und hier so, ich wollte lernen, warum so viele von uns, warum den afrikanischen Völkern schlecht geht und die erzählen mir hier nur was von La Joconde, also von der Mona Lisa und von den Deutschen, von den Nazis in der Geschichte, so diese Sachen, die wegbleiben. Also es geht hier auch, du merkst immer wieder, dass so ganz viele subtile Sachen drin, viel auch so ein bisschen diese, meine Identität als schwarzer junger Mann in Frankreich, so, was eigentlich mich als Problem sieht in dieser Gesellschaft. Und ja, Ma Definition ist unschlagbar. Das ist das ist la grande classe.
Kommt keiner
auf jeden
ran.
Fall.
Ja, Bro, das ist wirklich so. Das ist Geschichte so. Das ist eben und auch weil es ja auch französisch ist und Frankreich ist und dort die Leute auch mehr mit so Poesie und Literatur befassen in diesem Sinne, so weil das mehr in der Kultur verankert ist, so Bro, also das ist Poesie, Mann, das ist Straßenpoesie, was er hier macht.
Ich finde, da kommt aber auch einfach so eine unfassbare Macht hervor, oder also eine unfassbare Power, die Buba hat, weil es sieht sich ganz klar oder wird sowieso nicht akzeptiert von dem Feuilleton lesenden bourgeoisen Franzosen, ja, der sozusagen Balzac liest. Aber hier kommt der Straßenjunge, der verspottet wird, der ausgegrenzt wird, der nicht mit den Reichen und Schönen Frankreichs im selben Ort sein darf und ausgeladen wird. Hier kommt er und liefert dir einen Track, der so poetisch ist, wie das ein Balzac nur sich erträumen könnte, ja? Also wo er dort wirklich auf einem Baudelaire-Niveau dort den Leuten vor den Karren pisst. So, das ist halt der Flex.
Ja, das ist halt logisch.
Dieser Flex, ja. Mit der Sprache so zu arbeiten, ist unglaublich. Und dann kommt für mich der beste Beat von dem Album. Ein Song, den ich ultra hart finde, der auch in seinem Titel auch natürlich den Film aufgreift, Lion, weil im Lion geht's ja immer wieder mit dieses Gleichnis von dem Mann, der, was war es, aus dem 20. Stock fällt oder so, wie auch immer, von dem Gebäude fällt.
Ja, genau.
Immer wieder sagt, so weit, so gut. Deswegen der Song auch Jusqu'ici tout va bien, bis zur Laterissage, bis er dann endlich auf dem Boden ankommt. Und dieser Song ist ein geisteskranker Brecher. Bruder.
Pas là pour faire un boost, mec, ni faire un boost. Rien à foutre que tous craignent. J'suis né à 2 km 12 train. Lyrical coup de cross, Kuba écoute, Booba, donne-nous la patte. On t'arrache tout le bras, fosse. Pour mon peuple, comme il fit, dérifie. Crois-nous, va dans la rue, vérifie.
Wie der Bass hier knallt, Alter. Und dann auch so diese, leicht im Hintergrund, diese Vocal Samples hochgepitcht. So, Fred Le Magicien hat genau gewusst, was einem Wizzy gefällt, weißt du. Das ist für mich so ein bisschen so der Banger des Albums, wie das hier reinknallt. Und.
Ja, ja, ja.
Bro, auch dieses, das finde ich so krass bei dem französischen Rappen, sei es dieses Largot oder sei es der Slang oder sei es Le Verlan, wo Sachen immer wieder so, weißt du, vertauscht werden, so wie er hier Sachen abkürzt und so schneidet in dem Song, wie er reinkommt. Magnifieren Boost, wie er dort einsteigt in den Part, Bro, das ist. Deswegen sage ich dir, auf einem Debütalbum so reinzusliden, gute Nacht, Leute, können wir abmelden, so Bruder, so.
Weißt du? Ja, safe. Ja, nein, so, auf jeden Fall.
Wir brauchen keine Hip-Hop-Karten mehr, das könnt ihr alles abmelden. Es reicht so, wir können doch zumachen, weißt du. Wir brauchen
keine Goldplatten.
Wir brauchen auch keine Mics mehr verkaufen, so, weißt du, es ist vorbei, so, weißt du. So.
Ja, es ist wirklich, es ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also das ist wirklich so, besser kann man fast so, kann man Track gar nicht machen, so. Weil das ist alles top-notch, so was ich mir von Hip-Hop-Track, von allgemein so Wünsche, so, das ist alles so perfekt hier umgesetzt. So, klar, es ist französisch, so, es ist ein eigenes Stil und so, aber es ist so unfassbar, man, es ist wirklich, eben du sagst ja auch so, er hakt die Wörter, dann vermischt er, dann macht er hier noch so ein arabisches Wort und dann gibt es mal ein Wort auf Wolof und so der ganze Straßenslang ist einfach.
Du merkst halt aber auch nochmal den Einfluss, nicht nur auf jemanden wie Flair oder auf Bushido, sondern ich finde, was man bei Buba auch viel merkt, ist der Einfluss auf Haftbefehl, auf einen jungen Haftbefehl, so. Wenn ich mir die Sachen anhöre von 2010 und 2011, du merkst, also ich habe das letztens gehört, weil ich habe Double Poney gehört von Autopsie 3, so. Und bei dem Song werde ich immer wieder an Hafti erinnert. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, schon bei Mauvaiseuil hat Buba Ho verwendet. Und immer wieder auch so Sachen, die einen Hafti, und das meine ich in größter Liebe für Haftbefehl, aber man merkt so, wie er auch so Sachen aufgegriffen hat. Und Buba hat auch schon 2002 gespielt mit verschiedenen Sprachen und diesen Mix daraus und dieses Arabische und die Sachen immer wieder einblenden und deswegen hast du als Außenstehender, als, keine Ahnung, als französischer White Boy, da musst du dich auch erstmal zurechtfinden in dieser Welt, weißt du, in diesem Banlieue, wo da wohnen Nordafrikaner, da wohnen Araber, da wohnen Libanesen, Türken, da wohnen die Westafrikaner, da hast du diesen Sprachenmix, weißt du, das ist natürlich klar. Und das, was gibt es Authentischeres, als das auch so in die Musik reinzutragen, weißt du? Und Sachen, die man natürlich halt als Deutscher nicht versteht, aber die auch einfach vom Klang schön sind, wenn er dann bei, das werde ich jetzt auf Französisch vorlesen, wenn er auf Jusqu'ici tout va bien sagte, dans ce monde, je respecte ceux qui m'y ont mis, regarde l'état, dans quel état on l'a mis, mon ami. So, also immer wieder diese, weißt du, diese Worte, die ähnlich klingen, die er dann, diese Homophone und die er zusammenlegt, wo er sagt, in dieser Welt respektiere ich diejenigen, die mich in diese Welt gebracht haben. Schau dir den Staat an, in welchen Zustand wir ihn gebracht haben. Aber auch hier eben dieses Wortspiel mit l'état, der Staat, und l'état, der Zustand, also the state of things, weißt du, das, Bro, das ist
crazy. Ja. Genau, ja. Ja, das ist so Feierabend, so fertig, so finito.
Ich glaube, weißt du, bei Repos en Paix, über das wir ja gesprochen haben, weißt du, ich muss mein Revier markieren, aber man will mich am Pinkeln hindern, weißt du, das sind so diese Sachen, die Leute haben Angst vor meiner Ankunft. Also dieses Album war das allerletzte, der allerletzte Nagel im Sarg für die, die noch an ihm gezweifelt haben, weißt du, ich meine, bei Le Bitume avec une Plume sagt er ja auch so, ich bin der Asphalt mit einer Feder, so, weißt du, ich bin so die Inkarnation, ich bin die Personifizierung des Asphalts, des Betons, so, weißt du, heute würdest du die Augen rollen, weil, oh, ich bin der Beton, der Asphalt, aber Bruder, es ist 2002, der Homie sagt, ich bin die Straße und du kannst sie gerade hören, so, das Frankreich sollte nie wieder dasselbe sein, so, weißt du. Ich finde auch sehr interessant, dass du hier, er hat auch diesen Crew-Gedanken trotzdem weitergeführt. Du hast ja auch einige Features auf dem Album, ne? Gerade Mala tritt sehr oft auf, sei es auf Animal oder sei es auf Saint-Huitzo, ne? Auch hier wieder Saint-Huit, also 100 minus 8 ist ja 92, also eigentlich Neuf de So. Und Sachen wie Nouvelle École, Mala, generell ein sehr, sehr interessanter Rapper. Sehr schade, dass sich die Wege da getrennt haben. Er war ja lange Zeit Weggefährte von Buba. Hat eine unglaubliche Stimme. Ich finde, man muss sich ein bisschen an sie gewöhnen, aber der hat so diese raspy, so, oh, der war, so. Und gerade bei Nouvelle École, wo sie ja auch die neue Schule ausrufen. Ja, ich meine, sie sagen rau, ja, sie sagen ja, quite literally sagen sie, wir sind die neue Schule im Rap. Das ist, es gibt ein vor Tom Moore und es gibt ein nach Tom Moore. Mhm. Bro, auch diese Beats hier.
Rap s'attrape par le col. Nouvelle école. Mes frères décollent. Nouvelle école. Comment la bug décolle. Nouvelle école. Je change de cours, de classe, je garde les mêmes fous. Fous autant la merde jusqu'à New York. Go, Nzalazaz, Niazero, Tsabeo, Rose, Pete, la bio, rapologique.
Dieser das ist Nouvelle École Beat. Boah, Junge.
Yes.
Also deswegen, er hat hier auch Leute genommen, die er kannte aus seinem Umfeld. Auch L.E.M. ist ja dabei bei Animal, der auch so diesen verrückten Part hat, weißt du. Aber lustigerweise, niemand kann ihn hier outrappen, ne? Keiner von diesen Leuten. Und die sind alle irgendwie Legenden geworden am Ende des Tages. Ein Maler ist berühmt geworden. Auch für die Leute, die wirklich sich für Friendship interessieren. Ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr wirklich einen ungehörten Diamond entdecken wollt, gebt euch das Debütalbum von Maler namens Himalaya. Kam 2008 oder 2009 raus.
Easy. Laisse-moi, Magdalene. Laisse-moi. Magdalene. Laisse-moi.
Es ist eins der ersten französischen Alben, wo Autotune richtig krank verwendet wurde. Es sind auch zwei Buba-Features drauf. Legendäres Album. Kleiner Geheimtipp von eurem Podcaster, ne? Von eurem Podcast.
Crazy.
So, könnt ihr euch mal geben. Das ist ein geisteskrankes Album an der Stelle. Und auf Sans Rature hast du Nesbill drauf, der immer wieder mit den Leuten, ich meine, er kommt ja auch aus Boulogne-Billancourt, der immer wieder mit diesen Gruppen da zusammengearbeitet hat. Nesbill, eine absolute French-Rap-Legende. Sein Album Roi sans Couronne ist super und er hat jetzt letzte Woche erst
sein
Comeback-Album gedroppt, nach 10 Jahren.
Ja, genau.
Sehr interessanter Comeback. Rapper.
Mhm.
Ganz interessante Art zu rappen. So um diesem, so klingt er ja so ein bisschen. Aber der Homie ist eine Legende. Es ist crazy. Also Nesbill hat hier auch vielleicht auch den besten Feature-Part von allen. Die Gäste können ja, niemand kann hier es mit Buba aufnehmen, safe. Was sehr interessant ist. Also keiner ist da, also die Niveauunterschiede sind schon crazy hier. Und auch ein Ali,
auf jeden Fall,
der hier auf Strass und Payette zurückkommt. Es ist auch bis heute das allerletzte Mal, dass die beiden einen Song zusammen machen. Ja, es ist eigentlich wirklich, dieser Song bedeutet das Ende von Lunatic.
Le mot cache les gros, ça va être long.
Meurs qu'une fois d'ici là, laisse-moi placer pour ce que j'aime. Sans me lasser, ma famille me gêne et mes gens massifs. Que reste à blanche, ma fille à gêne. Ici les hauts gênes, mes nègres gros et au contrôle actif. Indépendant le kiff.
Wo Buba ja auch sagt, so, ich bin, egal wie berühmt ich bin kein Teil von euch. Ich wollte nie den Strass und die Pailletten. Ich wollte nie Schickimicki. Ich wollte nie mit euch Schwänzen in der Disco chillen und im VIP sitzen und so. Und ich habe irgendwo gelesen, dass der Beat so ein bisschen klingt, als würde man eine Kassette so ein bisschen rewinden. Auf jeden Fall in der Hook. Und dass man das ja macht, wenn etwas zu Ende ist. Und deswegen irgendwie diese Parallele zum Ende der Zusammenarbeit. Das Album hatte anfangs nur 14 Tracks. Wurde aber dann auch so erfolgreich, er ist auch wieder Gold gegangen, hat 100.000 CDs verkauft, dass es eine Reedition gab. Und das ist in Frankreich tatsächlich, ich glaube, es gibt kein Land, was es was das so macht wie Frankreich. Mittlerweile in Amerika mit diesen Deluxe Editions von irgendwelchen Alben, die nur 2 Wochen später droppen. Aber in Frankreich ist es seit langer Zeit gang und gäbe, dass du ein Album nochmal neu herausbringst. Oftmals mit ein paar Songs extra. Ich meine, das machen Rapper bis heute, weißt du? Also, das ist ganz normal. Und er hat damals eine Reedition von Tom Moore rausgebracht, die für mich mittlerweile die definitive Version des Albums ist, wo dann eigentlich 3 Songs noch mehr drauf waren. Zum einen ist es das Interlude, was ohne Rappen auskommt, aber dieses Sample ist ja so berühmt, weil ich hatte das auch schon mal bei Vibe mit Wizzy gesagt, das hat ja dann auch, hat Bushido auch gesampelt auf vom Bordstein bis zur Skyline.
La maturité, j'en ai peut-être peu, je m'en bats les couilles si t'aimes pas, en tout cas moi je nique sa mère au tempo. Sur scène ils se dandinent, vu pas comme des hommes, moi je rime sans état d'âme, je les ferai comme Gantoum. Animal galeux, du Sénégal, j'suis pas venu pour couiner.
Und da ist, und das war diese Reedition, denn im November 2002, paar Monate nach Release, droppt er die Single Destiné.
On m'entend plus sur le disque, sera à cause de ceux qui sucent, trahissent juste pour le pif. Tu parles de femmes, de voitures, de bise et tout. Mais t'es royalties, 5 ou 6 royalties, c'est tout.
Tu veux pas contrôler ma destinée. C'est pas la peine, c'est pas la peine.
Bis heute einer der
legendär
berühmtesten Songs von Buba. Damals auch sein allergrößter Erfolg. Das, was anfangs klingt wie irgendwie so eine, wie so eine Spiel, wie so ein Spielkasten mit diesem tut, und dann geht der Beat erst los mit diesen leichten, so wie Xylophon-Klängen, wird dann zu einem richtig, richtig, richtig großen Hit. Er rappt absolut Street durch und hat aber damals, und das habe ich bei Genius gelesen, das hat die Kaina selbst geschrieben, er hat damals über einen Bekannten davon gehört, dass es eine junge, sehr talentierte Sängerin gibt. Und was besonders war, Buba hat ihr den Beat zugeschickt und hat gesagt, schreib du bitte einen Song. Schreib du bitte die Hook. Er hat ihr nichts vorgegeben. Es kommt alles von ihr. Und war damals auch nicht gang und gäbe. Generell, du weißt ja, wie das auch ist in der Popmusik mit Sängerinnen. Vieles wird ja geschrieben und so. Du gerade auch, ist ja ganz normal so, ich habe einen Song geschrieben und du wirst den als Interpretin dann machen, ne? Gerade in Popmusik. Und sie fand... Sie fand das von Buba krass, die Aktion, dass er, der so viel Wert gelegt hat eben auf dieses Schreiben und Selbstschreiben, dass er ihr den Platz gegeben hat, selbst zu schreiben. Und dann ist diese berühmte, wirklich berühmte Hook entstanden, ja, wo es halt auch darum geht, es ist eben sein Schicksal, hier zu sein. Keiner kann mich aufhalten. Das ist ja sozusagen das, was er gesagt hat. Und er bringt das so als Triumph nach diesem Album raus, nach den Monaten, wo das Album schon Gold gegangen ist, kommt diese Single und setzt noch einen drauf, ja, und es ist fast schon so self-fulfilling prophecy-mäßig, so, ich hab's gesagt, es wird passieren, es ist passiert, und ja, ein fantastischer Song,
ja,
klar, genau. Diese Art von Rap-Songs haben wir heute nicht mehr, mit dieser Frauenhook, die irgendwas so richtig so Destiny, so richtig emotional singt, aber ich finde, es passt ja, hier. Es ist, also, geht's dir auch, du bist nicht so ein großer Fan?
Es ist, nein, also, der Track ist, also, für diese Zeit und so, für das, was es war, ist es so legendär, so, und es hatte, das wollte ich sagen, es hat, das ist ja auch schon, das ist auch typisch von den 2000er Jahren, dass du so Tracks hast, dass du eben so Rap-Tracks hast von so Leuten aus der Straße und dann hast du noch so ein R&B Featuring noch, der in der Hook singt, aber das ist trotzdem noch so, passt so, das ist so homogen ist. Aber ja, für mich persönlich ist eh so, dass so das, die erste Hälfte des Albums ist so absolut goated und die zweite Hälfte des Albums lässt bisschen nach. Ist auch für mich auch wahrscheinlich wegen den Feature-Parts, muss ich ganz ehrlich sagen, das hast du auch sehr gut gesagt, weil eigentlich niemand von diesen Feature-Parts ist auf dem gleichen Level wie Buba. Buba ist wirklich so auf einem ganz anderen Level, so, und das merkt man schon sehr stark, so, wo es mit den Tracks beginnt, wo du die Feature-Parts hast, und dort geht es für mich ein bisschen runter.
Gerade diese
so Feature-Songs
haben, also gerade diese auch so ein bisschen Posse-Cuts haben geisteskranke Beats. Also ich muss ehrlich sagen, also Der Animal Beat ist überkrass. Ich finde, der Soundbeat so Beat ist krass. Und ich finde wirklich, Nouvelle École ist unschlagbar. Ich weiß, dass da auch viele Deutschrapper da immer auch das für Mixtapes verwendet haben und da Sachen drauf gefreestylt haben, weil der Nouvelle École Beat ist geisteskrank. Ich weiß aber, was du meinst. Ich finde, verglichen mit diesen ersten 7 Songs, die so, das ist Teflon, weißt du, da prallt alles ab, das ist unschlagbar.
Ey, das ist, das ist Goat, Mann, das ist Goat-Status, so die ersten 7 Tracks, oder? Das ist so eben, das
aber
ist
wie Mecca nach hohem Niveau. Aber es gibt dann schon so Sachen wie auch dieses Arnedi, was gekommen ist, auf der allerletzte Song, der auch irgendwie interessant ist, so, ich fand dieses Flöten immer nervig, aber je öfter ich den höre, desto besser finde ich den. Und was ich sehr underrated finde, ist En Madi.
D'ouverture sans maison de disque, bouge pas. On m'a dit rhum, j'suis pas les chromas. J'suis venu en paix, un 44 contre l'estomac. On m'a dit qu'il y avait de l'or et des lauriers dehors. La météo affiche boobs, le météore. J'serai pas la putain de l'état. Négro, bientôt, j'ouvrirai même plus là.
Wo er auch irgendwie so ein bisschen darauf eingeht, so, ja, man hat mir gesagt, ich kann das nicht machen, ich kann dies nicht machen, so, ich piss auf eure Regeln, ich werde es trotzdem machen, so, und am Ende, und ich finde, diese Line, die nimmt so ein bisschen vorweg, was Buba mit diesem Album erreicht hat, so, j'ai venu pour le titre, pour le chèque, pour le meilleur et pour le pire, pas pour rire, so, oder pas là pour rire, wo er sagt so, ja, ich bin mir gekommen, den Titel zu holen, um den Scheck zu kassieren, so, um für das Beste und für das Schlechteste, aber nicht um zu lachen, so. Für ihn war das eine ernste Angelegenheit, so. Ich werde alles hops nehmen und das mache ich. Und ich mache hier ich mache keine Witze, so. Jetzt no joke, ich werde euch alle hops
nehmen,
so. Und ich glaube, das passt einfach zu Buba und das passt zu der Gesamtkontext von dem Album, so. Dieses Selbstbewusstsein zu kommen, alles zu übernehmen und es passiert und während es passiert, denkst du, ja, natürlich passiert es, so. Wie könnte es auch nicht passieren? Weißt du, so diese Selbstverständlichkeit des Gewinnens. Ich glaube, das macht Buba aus. Und das macht auch Tom Moore aus. Und ich finde, es ist ein zeitloses Album. Es wird ja immer noch zitiert und unglaublich viele französische Rapper sind Kinder von Tom Moore gewesen und wurden dann zu kleinen Bubas, die probiert haben, das nachzumachen. Und was keiner erreicht hat, natürlich. Und ich finde aber interessant, für mich wird Tom Moore immer so ein bisschen das Ende repräsentieren von der ersten Zeit von Buba. Ich finde, wenn du French Rap nimmst, würdest du die goldene Zeit von French Rap, würde ich sagen, ist so 97 bis 2002. So ein bisschen diese wirklich Golden Era, wenn man so nach Oldhead-Maßstäben gehen will. 98 war ja wirklich dieses goldene Jahr. Frankreich ist ja nicht nur Weltmeister geworden durch Zizou, sondern da gab es unglaubliche Alben, Ideal G und Shuriken mit Je Suis und Où Je Vis, und unzählige Klassiker. Und ich glaube, dieses Tom Moore war so eine Transition, dieses ich lasse diesen typischen französischen Sound, das Melancholische, dieses Street, diese Banlieues, dieses Schwarz-Weiß, La Haine, ich lasse das bisschen hinter mir und bewege mich jetzt Richtung modernen Sound und Richtung Amerika. Und deswegen, ich find's krass, Pantheon klingt wirklich, der Sprung zu Pantheon ist nochmal viel krasser, finde ich, als der Sprung zwischen Mauvais Oeil und Tom Moore. Weil ich finde, du hast ja Elemente auf Tom Moore, die du auch bei Mauvais Oeil hattest, sei es bei einem Ma Définition oder so, wo du diese traurigen Elemente drin hast, die auch, weißt du, so diese Melancholie, dieses Streetmäßige, diese leicht noch Classic-Hip-Hop-Influence. Mhm, und ich finde, in der Zeit nach Tom Moore, weil natürlich Buba mit dem Erfolg sich auch viel ganz andere Sachen leisten konnte, ja, krankere Produktion, bessere Studios, teure Autos, teure Klamotten, geile Mumus, alles ist ja größer geworden und expandiert. Und deswegen klingt Pantheon auch für mich dann doch noch mehr viel mehr amerikanischer. Lustigerweise für mich aber auch sein schwächstes Album.
Ja, okay. Yeah.
Weil Buba so, ja, ich finde, es ist am schlechtesten gealtert von allen Buba-Alben.
Okay.
Ich will nichts sagen. Du hast bei Pantheon hast du Bei Pantheon hast du
okay, damn,
legendäre, damn. Das vielleicht beste Intro in Bubas Geschichte mit Talak, was legendär ist. Du hast Numero 10, was unschlagbar ist, eine der Talak besten Singles Überkrass von Buba. Aber der Rest ist für mich echt auch gerade von den Produktionen her nicht gut. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil Buba hier gerade bei Pantheon zu stark versucht hat, Sachen aus Amerika nachzumachen, anstatt so ein bisschen zu sagen, ich fahre den Stil, aber auf meine Art und Weise. Pantheon kam für mich, auch wenn es ein bisschen moderner klingt, aber auch so Sachen wie Monson, wo er ganz klar probiert, so ein bisschen Dipset-mäßig zu rappen und das nachzumachen, das zieht für mich nicht so wie die Tom Moore Sachen. Das ist für mich so wirklich, wirklich unschlagbar. So, das ist ein.
Ja, ja.
Das ist wirklich ein Meilenstein, muss man sagen.
Ist so. Und das hast du ja auch oft erwähnt, so was für einen unglaublichen Einfluss dieses Album. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Mauvaisey und Tom Moore in Kombination nimmt, was für einen unglaublichen Einfluss das dann später auch hatte auf, sei es jetzt Bushido und Flair oder dann alles, was später kam, so einfach so das Stempel so von europäischem Straßenrap. Das ist wirklich so, das ist ja so ja, das
ich meine,
Evergreen.
Guck mal, du musst
so,
mal so sagen, ich weiß, das hören viele so, nicht gerne, aber ich meine, Straße. CCN und der CCN-Sound ist ja eigentlich nur die deutsche Version von Mauvaisey und Tom Moore, so, weißt du?
Ja, eben.
Ich weiß, klar ist da Mobb Deep drinne und ohne Mobb Deep
ist
auch
ich meine,
kein Mauvaisey und kein Tom Moore, aber ich glaube, in dieser europäischen Melancholie, Bruder, bei aller Liebe, CCN-Sound, den irgendwie Deutsche seit 20 Jahren genau so gleich hören wollen, kommt aus den Eiern von Buba. Ich werde es einfach mal sagen. So ist es, Leute. Genau. So, wir müssen jetzt hier kein Geheimnis draus machen. Es ist einfach so, ja.
Ja, und eben Big Shoutout an Flair, der ja mit dir Twitter Space Talk das ja auch so bestätigt hat, so er hat ja auch gesagt, so eben sie haben Buba gehabt, sie haben das Album gehört und sie haben es zum Beispiel auch nicht verstanden, aber sie haben gemerkt, so die Energie, so die Beats, die Cadence, so okay krass, die machen das auch, wir machen das auch, so das sagt er ja mein Flair selber, so, und das sagt ja schon alles aus, so was für ein Standing eigentlich so Tom Moore eigentlich hat, so. Deswegen, ja, ist eigentlich wirklich krass, wenn man das so bedenkt, so, dass das eigentlich wirklich so der Startpunkt ist von dem, was eigentlich europäischen Rap dann für immer prägen sollte, so, was alles folgen sollte. Und das ist halt schon Statements, Mann. Statements.
Wenn du dich festlegen musst, Mann. Was ist dein Fave-Track?
Uff, das ist sehr schwer zu sagen, weil wie jeder, für mich wie jeder Klassiker, ist es so, je nach Hören oder nach jedem Hören kann es so wechseln. So mal ist es der Track, mal ist es der Track. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keinen Track, der mich in allen Belangen mehr so... Es ist schwer zu sagen, weil es kommt auch auf den Mood drauf an. Weil Ma Definition ist absolut goated. Aber wenn es so um das Gesamtpaket geht, was ich auch feiere, dann muss es, glaube ich, Repose en Paix sein. Repose en Paix ist einfach, ist auch goated, Mann. Ist auch eben, so das Musikvideo ist legendär. Ja. Der Beat ist brachial. So Bubas Hunger, was er rappt, wie er rappt, so das Statement, er kommt, er ist hier. So Bro, Feierabend, so eben, wie du gesagt hast, so wir können hier schließen, so wer soll er hier noch weiter rappen? Ist für mich so, aber es schwankt, es kommt immer drauf an. Ich habe es ja auch vorhin gesagt, für mich ist die erste Hälfte des Albums absolut goated, so. Aber wenn ich jetzt sofort einen Track müsste, sag Repose en Paix. So. Und für dich?
Ja, ich sage, ich habe es dir gesagt, aber ich glaube, wenn ich mich festlegen muss, tatsächlich, was ich am, hey, doch siehst du, am meisten
schwer.
Höre,
ist schwer.
Jusqu'ici si tout va bien. Ja, echt. Ich finde, und nochmal zurückzukommen, diesen Break, den es da gab zwischen Tom Moore und seinem nächsten Album und der Buba, der nach Tom Moore, weil das war dann ein anderer Buba, das war dann schon der Buba, der immer daran interessiert war, den neuesten Film zu fahren und so, also wirklich ohne Gnade. Und viele Leute nehmen ihm das rückblickend übel, dass er sich so abgewendet hat von seiner goldenen Zeit sozusagen, aber er ist halt ein Prinzipienmensch, das war ja immer, der hat gesagt, nö, wenn's ist nicht mehr meins, fuck it, dann was ist vorbei, weißt du so, und ich finde, er hat das damals in einem Interview halt gut gesagt, weil das Geld kam rein und viele haben ihm das übel genommen, dass er dann wirklich Lambo gefahren ist und dann, weißt du, diesen Film durchgezogen hat. Und er hat damals gesagt, und ich glaube, es ist einfach gut zum Schluss jetzt, um so ein bisschen Ausblick zu geben auf den Menschen, der Buba dann, zu dem Buba dann wurde. Ja? Er hat gesagt, und das ist lustig, weil viele sagen das auch über Deutschland und deutschen Rap. In Frankreich darfst du nicht sagen, dass du Geld verdienst, dass du froh bist, es geschafft zu haben, dass du glücklich bist und dass du es genießt. Ich müsste lügen wie Diams oder Iam, diese Leute, die schon immer Platten verkauft und Geld verdient haben. Du hörst sie nie sagen, dass sie es feiern, dass sie erfolgreich sind. Sie reden immer über das Elend der anderen. Du kannst dich ein bisschen sozial engagieren, aber nicht die ganze Zeit. Die eine, also Diams meinte, diese Rapperin, die damals berühmt war, die eine verkauft 1 Million Alben und trotzdem heult sie jetzt rum, was ich schon lachen musste. Ich habe den Großteil meines Lebens draußen verbracht auf den Straßen und versucht, mich durchzuschlagen. An dem Tag, an dem ich bestimmte Dinge schaffe, bin ich glücklich und möchte das auch zum Ausdruck bringen. Ich kann es mir nicht leisten, die ganze Zeit zu weinen. Das ist doch so ein bisschen, als würde Jay-Z heute ständig von den Marcy Projects erzählen. Man darf die Leute nicht für dumm verkaufen.
Ja, das alles gesagt. Bro, das ist alles gesagt, sowas.
Du kannst nur 25 Jahre am Stück Nummer 1 sein und erfolgreich sein, wenn du, klar, dazu gehört auch, dass du vielleicht ein Diva bist, dass du problematisch bist, dass du vielleicht auch ein Arsch bist. Ich glaube, das alles wird irgendwo auf Uber zutreffen, aber es geht nur so, wenn du nur nach vorne guckst und ständig versuchst, Leute zu übertrumpfen. Das sagt Uber in jedem Interview so. Und so oft mich auch manchmal aufrege über unnötige Beefs oder unnötige Sachen so. Seine Formel funktioniert seit 1996. Und Tom Moore besprechen wir 20 Jahre nach Release. Hier in Deutschland. Ein Album aus Frankreich. Und wenn das dir nicht sagt, wie wichtig und wie krass dieses Album ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Ja, das ist so. Ja, das ist wirklich so. Das ist so. Und ich meine, Leute müssen ja auch schauen, oder sagen wir Fans, die sich ja sagen, ja, okay, wieso hat sich Buba jetzt, oder wenn sich ein Rapper so neu entwickelt und neue Styles macht, so das Album, das du feierst, oder das, was du sagst, das feierst du, so, das ist auch zu dieser Zeit, ist ja auch neu gewesen, so, ist ja auch ein neuer Sound gewesen. Die Leute feiern das einfach, weil es so retrospektiv ist, aber wollen dann wie nicht das Neue, so eben, das sind so wenige Rapper, nehmen dann die Risiken und sagen, okay, ich habe jetzt das Album gemacht, das war jetzt mein Style, das war jetzt mein Sound und jetzt nächstes Album entwickle ich mich neu, so mache ich neue Styles, probiere ich neue Beats aus. Und das hast du ja auch gesagt, eben, so das macht ja ein Künstler aus, so der das Standing erreicht hat, so über 20, 25 Jahre on top zu sein. So, es geht nur so, anders. Buba hätte sich nie weiterentwickelt, er wäre nie so geworden, hätte, sagen wir, nach Tom Moore irgendwie weitere 2-3 Alben gleich wie Tom Moore gemacht. Klar, gäbe es dann einige Fans, die das dann feiern, aber so, dann bist du nur bekannt für das eine Album.
Und das war's. Und mit der Entwicklung und aber ich weiß, Buba, klar, dieser Vergleich hinkt sich an einigen Stellen auch alleine, weil das andere Länder sind, aber wenn du einfach mal guckst, Longevity und Entwicklung und Qualität deiner Diskografie, so, Buba ist da schon so Top 5 all time, so weltweit. So. Da muss man gucken, so Movizel,
Westside,
Futur, diesbezüglich, Ultra, ist alles von demselben Künstler. So, guck dir mal, also und ich habe mir noch für einige, und ich habe noch einige, ja,
Nero,
ich habe
Nero, Nero Nemesis. Ja, okay.
Sosa wird sich freuen. Ich habe noch einige Alben ausgelassen. Ich meine nur, weißt du, das ist eine Bank an Releases, so, weißt du? Das ist für Europa ist das schon Kanye und Jay-Level, so, weißt du?
Ja, safe, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. So, das ist. Und ich finde es auch lustig, eben, wenn dann Buba dann auch in Interviews sagt, so, ja, eben so, wer ist Jay-Z, so L'Album de Jay-Z Pourri und so, denke ich auch, so krass, Mann, eben so, das macht ihn ja auch aus, so seine Ignoranz oder seine Arroganz, wenn er sagt, ja, das letzte Jay-Z-Album war kacke und so, dann schaut man sich das an und denkt, ja, Moment, eigentlich hat er ja schon recht, so, wenn man jetzt eben Longevity und Discography anschaut, dann ist Buba, wie du sagst, Mann, das ist Top 5 all time, so, no discussion.
Fandst du das letzte Jay-Album schlecht?
Ah.
Okay, Leute, ich merk schon, wir müssen die Folge beenden heute.
Bro, es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht krass, sagen wir es so.
alles
gut. Also wenn alles gut. Man kann den direkt Vergleich machen. Vergleichen wir Ultra von Buba, das letzte Buba-Album, mit
Man kann den direkt vergleichen.
Nein, oder machen wir es anders. Wann kam dieses 444-Album? 2017. 2017 hat Buba Tron veröffentlicht. Vergleicht diese zwei Alben, dann ist schon alles gesagt. Mehr muss ich gar nicht sagen. Rein musikalisch. Ja, das ist so. Sorry. Sorry, Jungs. Ey, ich liebe Jay-Z.
Oh, Bro, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann.
Ich liebe Jay-Z. So, no joke. Ich liebe Jay-Z. Ich liebe seine, vor allem seine Volume 2 und 3 Alben. So, ich, no disrespect, wirklich. Aber es geht mehr um das, die Entwicklung der Musik. So, Buba war da immer mutiger und hatte immer probiert, neue Styles und neue Trends zu setzen. So, und nicht auf die altbekannte Formel zurückzusetzen. Das meine ich einfach nur. So, das ist ja das, was es ja ausmacht an der Discography und der Longevity. Für mich, so. Aber eben, das ist so, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, so. Jeder kann ja das feiern, was er möchte, aber, ja.
Gutes Statement, Bruder. Freunde, ich glaube, wir sollten diese, wieder anderthalbstündige Dick-Riding-Session beenden. Nein, Bruder, es war mir eine Freude, wieder zu sprechen. Vor allem zu sprechen über ein Album, was ich über alles liebe, so, was mich immer wieder begleitet, so, und was ich auch regelmäßig höre. So. Also es ist tatsächlich, es gibt so Classic-Alben, die liebst du, aber du hörst sie nicht so oft, weißt du? Du weißt, die gibt es und alles cool, aber da ist es immer wieder, sobald es irgendwie nass ist und regnet, habe ich immer wieder Bock, was von Tom Moritz anzuschmeißen, weißt du, so oder so. Das ist, und ich gehe sofort immer zu Tom Moritz als allererstes, weißt du, deswegen, das ist schon ein Zeichen.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ein geniales Album, das es auch verdient hat, besprochen zu werden. Ich freue mich auch, dass ich diese Jubiläumsfolge auch für Vibe mit Visi zusammen mit dir machen
konnte, Bro. Und, ist mir eine Ehre. Danke,
ich,
Bro.
Ich freue mich schon auf das nächste Retrospects. Wer weiß, vielleicht bleiben wir wieder in Europa. Und
Mal schauen.
Vielleicht geht es auch in den deutschsprachigen Raum.
Who knows? Ja? Wer weiß.
Freunde, danke mal wieder fürs Zuhören. Hört euch Tom Maurer an. Stemmt eine Hantel zu Jusqu'ici tout va bien oder so, oder guckt euch Laien an und lasst euch vom French Rap Film anstecken. So läuft es für die meisten. Also, Bruderherz, war mir eine Freude, dass du wieder dabei warst.
Bro, ich danke dir vielmals.
Ja, und La Piraterie ne sera jamais finie.
Voilà, Bock.
Goodbye.